Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch Podcast. Und falls ihr euch jetzt fragt, wer ist dieser Typ, was ist das für eine komische Stimme? Das ist Daniel in Erkältet. Es hängt quasi noch so ein bisschen hinterher, I'm sorry. Naja, also abgesehen von den Viren habe ich auch noch was anderes mitgebracht und zwar ein Geheimrezept. Habt ihr, und wenn ich ihr meine, meine ich nicht nur euch da draußen, sondern quasi vier Ohren, mit denen ich jetzt gerade hier spreche, eine Ahnung, worum es gehen könnte?
Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von mir, wollte ich sagen. Hallo auch von mir, herzlichen Glückwunsch. Da sieht man mal, dass ich die Woche auch krank war, mein Gehirn auch noch total.
So ist auch, da ist der Kim Jong Fabian mal wieder ein bisschen größenwahnsinnig, ne? Herzlichen Glückwunsch, dass ihr mich gefunden habt.
Nein. Ich wollte einfach die Leute begrüßen und ich weiß auch nicht, warum der herzliche Glückwunsch dabei war. So, mein Gehirn ist diese Woche einfach total, ja, gebraten geworden, auch allein das schon wieder. Ich bin froh, dass ich heute den Fall nicht vorstellen muss. Ihr merkt, ich erzähle nur Unsinn. Und deswegen gut, dass wir heute nicht zu zweit hier in der Aufnahme sind, sondern wieder einen wunderbaren Gast begrüßen dürfen. Und diesmal auch einen, der einen Fall mitgebracht und recherchiert hat. Emily, herzlichen Glückwunsch, dass du hier bist. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's gut. Danke, dass ich da sein darf. Und mich interessiert, was Daniel jetzt mit dem Rezept meinte. Also hast du Erkältung geheilt? Hast du ein Wundermittel gegen Schnupfen entwickelt, oder?
Das hätte ich gerne. Nee, das habe ich nicht tatsächlich. Obwohl ich glaube, dass so eine harte Mundspülung durchaus auch desinfizierend bei einer Erkältung wirken kann.
Voll.
Das ist aber eine Side-Story des heutigen Tages. Nee, ich habe neulich mal im Internet gesehen, ich weiß auch nicht, ob das ein aktueller Trend ist oder ob der Trend schon wieder uralt ist, Döner-Selbstmach-Rezept.
Oh ja.
So mit Hackfleisch, mit so zwei Backpapier.
Genau, mit dem Backpapier, ja, super geil.
Und dann einmal drüber rollen, dann das Ganze insgesamt rollen, ab in den Backofen abwarten und hinterher rausholen, dann wird das, glaube ich, noch so ein bisschen zerbröselt, teilweise nochmal aufgebacken und man hat wohl richtig lecker schmeckendes Dönerfleisch.
Es ist großartig.
Es geht jetzt nur um Fleisch, jetzt aber pass auf, ich habe das heute mit veganem Hackfleisch probiert, weil ich gerne immer alles Mögliche ausprobiere und dachte, wie cool wäre das denn, wenn das Rezept auch mit so für Veganer und Vegetarier und so weiter funktionieren würde. Also habe ich das ausprobiert, auch mit statt normalem Joghurt habe ich jetzt irgendwie so Sojajoghurt benutzt. Naja, also am Ende vom Lied ist es so, es funktioniert nicht. Ja, also das kann ich schon mal spoilern. Zumindest was die Konsistenz betrifft, ist es entweder Brotkruste oder Mousse, was dabei rauskommt. Aber, jetzt kommt's, aber, wenn man diesen entstandenen Mousse, ja, man kann der oder das Mousse sagen im Deutschen, diesen entstandenen Mousse quasi über ein Wrap reibt, hat man ein original veganen Lamachun. Sehr, sehr geil, ich sag's euch.
Das hört sich hervorragend an. Also dieses virale Döner-Fleisch-Rezept ist auch sehr, sehr geil. Mhm. Ja, Lamachun natürlich auch immer wieder gern genommen. Hatte ich gestern erst ein ganz hervorragendes Exemplar, allerdings nicht vegan, aber so lecker, dass es mir quasi immer noch den Gaumen schmeichelt, wenn ich daran denke. Aber gut, ich werde dein Rezept auf jeden Fall nicht ausprobieren nach dieser Einleitung.
Ich weiß. Ich müsste dir wahrscheinlich erst den Weg zeigen, wo es im Supermarkt veganes Hackfleisch gibt, ne?
Müsstest du auf jeden Fall. Also ja. Ich habe ja auch schon vieles ausprobiert und ich habe auch schon diverse Sojaprodukte. Ich muss ja sagen, es ist, glaube ich, heutzutage so einfach wie nie zuvor, Veganer zu sein. Also wenn du so vor 20, 25 Jahren Veganer warst, dann warst du echt hart im Nehmen und im gutem Improvisieren. Aber heutzutage gibt es ja wirklich so geile Ersatzprodukte, da schmeckst du teilweise ja wirklich kaum noch Unterschied, ne? Aber ja, du müsstest mir den Weg zeigen zu diesen Produkten, ja, auf jeden Fall.
Ich muss sagen, das ist cooler als jemals zuvor, das ist so. Und ich finde es auch, also cool, was es da für Produktvariationen gibt und auch wie viele Sachen wirklich dem Fleisch sehr ähnlich sind. Was das Wording betrifft, finde ich, muss es nicht immer sein, das auch irgendwie an an den tierischen Produkten anzulehnen, weil das für mich dann irgendwie gar nicht mehr so richtig passt. Aber abgesehen davon finde ich es so eine Marketingfrechheit eigentlich, dass so viele Produkte draußen jetzt auf einmal, damit sie besser verkauft werden, mit vegan gekennzeichnet sind, so wie Tiefkühlbrokkoli. Vegan, nein, wirklich. Weißt du, solche Sachen.
So wie alles überall der Hinweis darauf gegeben wird, dass es eine Proteinquelle ist, weil die Leute so proteinwahnsinnig geworden sind halt durch.
Genau
durch,
so, ja, so, ja, richtig.
Das ist halt auch so. Ne? Und dann hast du da irgendwie Sachen, dann steht dann da super proteinreich, dann guckst du drauf, dann macht das Protein irgendwie 5% der Gesamt Nährstoffmenge aus und dann denkst du dir, wo genau, was ist daran proteinreich? So, das ist ein Bullshit, ne? Aber
ja, genau.
das sind halt so Schlagworte, die sich gut verkaufen, weil es gut in die Mode passt, so vegan, proteinreich und so weiter und so weiter.
Genau.
Ich muss aber, glaube ich, nochmal was zu dem Hackfleisch ganz kurz sagen. Und zwar, also ich bin Vegetarier und ich habe eine Empfehlung für dich. Und zwar, das heißt Sonnenblumenschrot. Das gibt's in so Rossmann oder DM, in dieser, keine Ahnung, da gibt es auch immer diese gesunde Abteilung, sage ich mal. Und das muss man einfach nur einweichen lassen und das saugt sich dann quasi mit Wasser voll. Dann brätst du das an und würzt es und das, also in der Bolognese, es kommt cool, sage ich mal.
Also ich kenne so eine ähnliche Variante, das heißt aber dann nicht, das heißt dann meistens, wie heißt das denn, gibt es auch so ein Rossmann und so, ist auch so ein getrocknetes Hackfleisch zum Einlegen, meistens in Gemüsebrühe.
Mhm.
Ist das sowas? Also es kann sein, dass es von der Konsistenz ähnlich ist oder so. Das wird dann einfach anders bezeichnet. Aber ich, wenn es das sein sollte, finde ich es auch sehr lecker.
Okay.
Das, was ich zumindest kenne, ist ganz lecker.
Daniel, da hast du auch die Antwort darauf, warum diese vegetarischen und veganen Produkte in ihrem Wording und ihren Namen an Fleischprodukte angelehnt sind, weil Sonnenblumenstrot einfach so maximal unsexy klingt, dass es dann halt irgendwie, weiß nicht, veganes Hackfleisch klingt einfach besser.
Darf ich den Übergang des Jahrzehnts zaubern?
Jetzt bin ich gespannt.
Musst du.
Ja.
Welche Namen aber durchaus sexy klingen, sind die von Serienmördern. Speaking of, der heutige Fall.
Und das hat unter Umständen auch was mit Hackfleisch zu tun. Also das ist, dann passt das auch wieder. Ne?
Na,
manche Serientäter zumindest.
Ja, doch. Im übertragenen Sinne eventuell ein bisschen. Vielleicht.
Ich glaube, ich habe so ein bisschen Angst, was heute passiert.
Ihr weißt, was das Coole ist, habe ich eben schon gesagt. Dadurch, dass ich jetzt die Woche krank war und mich um nichts gekümmert habe, habe ich komplett auch verbaselt, welchen Fall die Emily heute besprechen will. Das heißt, ich gehe hier einfach komplett unvoreingenommen und kam ganz ahnungslos und neugierig. Ich bin zu einer kindlichen Neugier an diesen Fall und ich glaube aber, so wie wir dich jetzt kennengelernt haben im Startgespräch, dass du das auch richtig geil aufbereitest. Ich lehne mich einfach zurück und genieße.
Fabian, pass auf. Das kam mir wie aus der Sonnenblumenschrotflinte geschossen.
Boah, der war selbst für deine Verhältnisse unterirdisch, Alter.
Was heißt denn hier unterirdisch? Ganz ehrlich. Also, Emily, war der wenigstens ein bisschen lustig?
Du darfst dich nicht an meinem Humor orientieren. Ich lach über alles. Und ich finde es einfach toll, da zu sein.
Schön, dass du da bist.
Ich habe mich.
Auf jeden Fall.
Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Aber ich hatte am Anfang jetzt gerade richtig Probleme. Weil ich war so, oh mein Gott, toll. Sie nehmen den Podcast auf. Und normalerweise höre ich ja zu. Und ich war gerade so richtig im Zuhören. Ich war so, ja. Und ich, keine Ahnung, wenn man zuhört, ist man ja leise und deswegen, ja.
Also dann musst du auf einmal aktiv auch sprechen, ne? Okay,
ja,
verstehe.
Aber ich wollte euch nicht unterbrechen, okay.
Ach du, ey, wir reden ja immer hier total ungeplant und für den Fall, dass wir dich irgendwie unterbrechen, wenn du die Geschichte erzählst und irgendwie nachfragen, wenn du irgendwie merkst, das bringt dich raus, das nervt dich, dann sag uns einfach, dass wir die Klappe halten sollen, dann machen wir das.
Ja, auf jeden Fall.
Ich kenne euch ja. Ich hab sowas eingebaut, weil ich mir schon dachte, wir lockern das alles ein bisschen auf.
Also, aber Emily, das heißt, bist du Team pro Abschweifen oder contra Abschweifen?
Ich bin voll pro Abschweifen. Also,
ja, cool.
Also ich mag es tatsächlich lieber, wenn ihr den Fall anfangt und euch dann irgendwo verliert. Auch vielleicht, also ihr fangt mit dem Fall an und dann irgendwann kommt ihr so ganz weit hinten raus. Das finde ich irgendwie immer am besten, weil ich folge eurer Konversation dann immer so und dann habe ich auch immer schon vergessen, was eigentlich der Fall war. Also ich bin selber so von der Person, glaube ich.
Ich kann das auch verstehen, wenn Leute dann sagen, dass sie das, oder wenn Leute das kritisieren, das kommt ja immer wieder mal vor, dass Leute sagen so, ey, das Gelaber, das stört mich oder das bringt mich raus. Es gibt halt Leute, die wollen einfach nur eine faktenbasierte Aufarbeitung hören. Das kann ich auch voll und ganz akzeptieren. Das ist so eine Kritik, die nehme ich gerne an. Aber ich persönlich höre halt lieber Podcasts, wo auch irgendwie die Hosts ihren Charakter einfließen lassen, wo man was von den Menschen mitbekommt. Das finde ich für mich, das funktioniert für mich einfach besser. Und ja, wir sind einfach so, ne? Also das ist unsere Gesprächskultur und wenn wir uns verstellen müssten, dann wird das auch keinen Spaß machen. Und deswegen machen wir es halt so, wie es uns Spaß macht. Und uns ist eigentlich, am wichtigsten, wenn wir Gäste haben, dass die Gäste sich wohlfühlen. Das heißt, wir würden uns für dich zurücknehmen, wenn es für dich besser wäre, aber ist cool, wenn du sagst, so, du bist da mit d'accord, dann ist das natürlich umso besser. Aber, bevor wir es vergessen, du hast eben das Wort zuhören gebraucht und deswegen will ich kurz auch nochmal einen coolen Bogen schlagen, denn nicht nur du kannst coole Überleitungen schlagen, ich kann das auch. Denn ihr da draußen, zuhören könnt ihr der Emily nämlich nicht nur hier im Podcast, die ist nämlich auch Musikerin und die hat nämlich eine wirklich schöne Stimme, die man nicht verstecken sollte und die hat einfach viel mehr Zuhörer verdient auf ihrem eigenen kleinen Spotify-Kanal. Erzähl mal kurz, wie der heißt, wo die Leute dich finden können, denn du brauchst mehr Zuhörer.
Das ist leider zuckersüß. Also erstmal vielen lieben Dank. Ich freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Ich bin auch tatsächlich ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man es hört. Normalerweise singe ich mehr. Genau. Und auf Spotify heiße ich Juna. Und boah, Musik beschreiben ist ein bisschen schwierig. Ich sag eigentlich immer, wenn ich es irgendwie beschreiben muss, das ist ein bisschen Musik mit Herz. Und für jeden, der so bereit ist, sein Herz zu öffnen und gerne Emotionen in Musik hört, für den ist das so das Richtige. Und genau, also wenn ihr es nicht findet, auf Instagram ist es Music by Juna, alles klein und zusammengeschrieben und da ist es auch verlinkt. Sonst einfach nicht die, wie Daniel vorhin passiert ist aus Versehen, die 60 Millionen hat oder so, das bin ich nicht. genau. Und ja.
Ich verlinke einfach deine Insta-Page einfach unter dem Fall, dann können die Leute.
Ja, perfekter Plan.
Ja, oder so. Ja. Also ich wollte euch noch ein paar Fotos schicken. Genau.
Cool.
So, jetzt kommen wir hier aber zum Fall hier. Ich bin so auf True Crime eingestellt und nicht auf.
Geil. Das ist so genau die Form von energischer Ansage, die wir brauchen manchmal jetzt. Okay, dann leg mal los.
Okay, ich erzähle euch jetzt erstmal, weil Daniel mich vorher schon fragen wollte, wie ich denn auf den Fall gekommen bin, habe ich mir gedacht, weil ich habe mir tatsächlich was gedacht dabei. Und zwar, Ich bin voll der True Crime Junkie und ich höre nicht nur euch in Dauerschleife, sondern gefühlt alles, was es gibt. Und da kommt man, das kennt wahrscheinlich Fabian vor allem auch, man kommt in der True Crime Welt weit. Also, und man hat dann schon die Fälle gehört. Genau.
Meistens, ja. Es ist selten, dass man mal Fälle findet, die man gar nicht kennt.
Ja, genau. Und deswegen habe ich so den Fall gefunden und je mehr. Also ich weiß gar nicht, wie ich den gefunden habe. Doch, ich weiß es wieder. Und zwar, auf Disney Plus ist eine Doku rausgekommen. Genau. Weiß ich nicht so ganz, ob ich die hundertprozentig empfehlen kann. Die ist so von Hulu oder so, also aus dem Amerikanischen. Und also ich schaue mir auch gerne so Dokus an. Und dann habe ich so den Fall gelesen und dachte mir so, das sagt mir jetzt leider gar nichts. Und dann habe ich so ein bisschen gegoogelt. Und je mehr ich rausgefunden habe, je schockierter war ich, dass ich diesen Fall nicht kannte. Und dann habe ich mir so gedacht, das ist perfekt für euch zwei. Weil so wie ich euch kenne, ihr werdet euch so aufregen. Und ich will einfach jemanden haben, der sich mit mir darüber aufregt, weil es ist Wahnsinn. Vor allem, dass man darüber nichts weiß. Also, genau.
Ja, ich kann mich wunderbar in Sachen reinsteigern. Das wisst ihr nicht, weil ich das im Podcast meistens ganz gut verbergen und kaschieren kann. Aber Daniel, der mich ja nun schon lange kennt, der weiß, ich kann mich ganz hervorragend reinsteigern in Dinge, die mich stressen oder die mir auf die Nerven gehen oder die mein Blut zum Kochen bringen, sagen wir es so.
Deswegen kann die ganze Welt glücklich sein, dass du nur ein digitaler Podcast Kim Jong Fabi Un bist.
Oh ja.
Aber nein, Mann, du bist die Ruhe in Person.
Ja, meistens. Also meistens. Ich bin wirklich so der Zen-Master der Entspanntheit, aber ich kann einfach auch ganz, ganz anders.
Ja, klar. Aber ja, wir haben ja auch immer solche Gespräche, sage ich mal, wenn es um die Fälle geht, im Nachhinein oder auch manchmal vorher und währenddessen gucken wir natürlich auch immer, was, sage ich mal, sendefähig ist. Ne, das, man muss natürlich auch, wir tragen hier eine gewisse Verantwortung und wollen hier seriös auftreten. Und natürlich haben wir auch schon mal, sage ich mal, so emotionale Ausbrüche, die uns dann die quasi im privaten Gespräch geführt werden können.
Ja, das auch, ne? Das ist definitiv auch besser so. Und ja, ich meine, wir regen uns ja schon auch auf in einem gesellschaftsfähigen Rahmen, denke ich, und das ist auch vollkommen okay. Und ja, die ganz großen Aufreger, die bleiben dann besser unter uns.
So, das war jetzt wieder so ein Abschweifen mit so einem, wie nennt man das eigentlich, Emily, wenn man jetzt mittendrin abschweift? Ist das so ein Mitschweifen oder wie würdest du das jetzt bezeichnen? Kann man das als Wort
fassen? Mitschweifen finde ich irgendwie cool, hat irgendwie was.
Ist ein bisschen cool, ja, ne?
Doch.
Mitschweifen.
Man könnte es vielleicht so benutzen als, Mensch, da hat jetzt der Fabi wieder einen Mitschweifer rausgehauen.
Da ist er wieder mitgeschweift.
Ja, genau.
Ja.
Na, doch.
Aber jetzt schweifen wir wieder in den Fall zurück. Jetzt hast du uns hier so Appetit gemacht, jetzt leg mal los.
Okay.
Aber vor allem ganz kurz, das muss ich noch wissen, ja? Ihr habt ja im Vorfeld schon irgendwie euch ausgetauscht.
Ja.
Habt ihr über den Fall schon gesprochen?
Nee, sie hatte irgendwie zwei Fälle im Kopf, als sie uns angeschrieben hatte und hatte gefragt, ob sie eine Gastfolge machen kann. Und wenn ich mich richtig erinnere, war es so, dass ich gesagt habe, den einen, den habe ich selber schon so halb vorbereitet, den würde ich gern selber machen. Der andere, den anderen habe ich aber gar nicht so richtig auf dem Schirm, also wäre es schön, wenn du den machen könntest. Ich glaube, so war es.
Ja, okay, cool. Ja, aber das war nämlich meine Frage gewesen, ob du den schon kennst oder ob dir wirklich so alle Details irgendwie unbekannt sind.
Ich weiß, wie gesagt, gar nicht mehr, was jetzt auf uns zukommt, aber ich meine, damals, als es um die Fallauswahl ging, war es so, dass ich dachte, so, okay, sagt mir überhaupt nichts, soll sie bitte machen, finde ich gut. Ja.
Es gab tatsächlich im deutschsprachigen Raum, habe ich auch nur zwei gefunden, die überhaupt ein Video dazu gemacht haben. Also man muss schon wirklich gezielt suchen und dann findet man meistens auch nur so amerikanische Sachen und genau, aber genau, ich erzähle euch heute was über den Fox Hollow Mörder und der Fall zeigt, wozu Ignoranz und Wegschauen so alles führen kann. Ist vielleicht gerade auch in der heutigen Zeit vielleicht sinnvoll, so zu wissen, was da so passieren kann, dass man hinschauen sollte und laut sein sollte für all diejenigen, deren Stimme allein vielleicht zu leise wäre. Genau, das wäre so meine Einleitung und genau jetzt.
Ich finde, die Botschaft ist auf jeden Fall schon mal mega.
Die Botschaft ist mega und hat natürlich jetzt auch direkt noch mehr Spannung erzeugt. Das machst du schon sehr gut, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Na, ich habe mir da was gedacht. So, also wir befinden uns in Westfield, Indiana in den 90er Jahren auf der Fox Hollow Farm. Hier lebt Herb Baumeister mit seiner Frau und den gemeinsamen drei Kindern. Sie führen ein unauffälliges Leben. Doch Baumeister hat ein Geheimnis, ein Doppelleben. Am Vormittag geht er mit der Familie in die Kirche und am Abend zieht er durch die schwulen Bars. Oftmals nutzt er dazu die Tage oder Abende, in denen seine Frau verreist war. Dabei nutzt er ein Alias. Das ist zu dieser Zeit in der schwulen Szene nichts Ungewöhnliches. Doch er war nicht etwa da, um nur zu trinken oder den Abend in Gesellschaft ausklingen zu lassen. Er mischte sich nicht unter die Menschen, sondern beobachtete das Geschehen von der Seite aus. Manchmal ging er auch auf jemanden zu und unterhielt sich. Doch niemand seine wahren Intentionen an. Und damit wollte ich erstmal fragen, so, was meint ihr? Was fühlt ihr?
Herb Baumeister, da hat tatsächlich kurz irgendwas in mir geklingelt und da ist irgendwie so so eine ganz entfernte Erinnerung geweckt worden. Also ich glaube, ich habe da schon mal von gehört, aber ich habe wirklich keine Ahnung, was passiert. Aber irgendwas ist in meinem Hinterkopf hinterlegt.
Okay.
Und ansonsten ist natürlich der erste Gedanke, den man hat, ja, da sucht jemand wahrscheinlich Opfer in diesem homosexuellen Milieu, was natürlich damals sehr viel verschwiegener vonstatten ging als heute, sehr, sehr untergrundiger war als heute und damit natürlich auch prädestinierter auch dafür, da mögliche Opfer zu finden, weil man eben verschwiegen war, weil man vielleicht auch misstrauisch vor der Außenwelt und vor Behörden war und sich dann vielleicht so Außenstehenden nicht so anvertraut hat. Also so eine typische Location, wo jemand ja gerne und gut Opfer finden kann, siehe Jeffrey Dahmer, ne? Das ist ja genauso gewesen im Endeffekt.
Ja.
Das war auch genau meine erste Intention sozusagen oder Intuition, dass es irgendwie in so eine Richtung Dahmer geht. Also jetzt vielleicht nicht mit solchen krassen Serienmorden und was er da alles angerichtet hat, sondern viel eher, dass er so ein bisschen seine Gewaltfantasien vielleicht innerhalb der homosexuellen Underground-Szene irgendwie ausleben wollte. Ja, oder eben Umgekehrtes, ne, dass er vielleicht, sag ich mal, dort sein wahres Ich entdeckt und dann zurück nach Hause kommt und seine Familie irgendwie hinrichtet.
Ja, guck mal, Emily hat es ja schon so ein bisschen so zwischen den Zeilen angedeutet. Alleine die Tatsache, dass da eben viele Menschen sich nur ja, mit irgendwelchen Fake-Namen kannten, mit irgendwelchen Nicknames wie in so Internetforen heute, macht es ja auch unheimlich schwer, danach zu vollziehen, wer hat mit wem Kontakt, wer ist überhaupt verschwunden, weil wenn dann jemand verschwindet, den du nur unter einem bestimmten Spitznamen kennst, dann weißt du gar nicht, wo sollst du nach dem suchen, ne? In welchen Lebensbereichen kannst du diese Person finden, wenn du nur so ein Wortfetzen, so ein Namensfetzen hast. Das macht es halt
total.
Das macht es halt einfach prädestiniert. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, es gibt vulnerable Gruppen, die eben für so Serientäter besonders interessant sind. Dazu zählen immer und überall auf der ganzen Welt Prostituierte. Dann so die Ärmsten der Armen, also obdachlose Straßenkinder und sowas und eben in Gesellschaften, wo es unterdrückt wird, beziehungsweise zu Zeiten, wo es noch unterdrückt wurde, eben halt auch Homosexuelle.
Ich meine, die müssen ja auch so einen extrem krassen Verschwiegenheitskodex gehabt haben.
Genau, ja.
Klar, ich meine, auf der einen Seite kannten sie sich vielleicht nur mit ihren Nicknames und so, alles gut. Aber je nachdem, wie groß es dort ist, dieses Örtchen oder diese Stadt und wie, was für ein Einzugsgebiet diese Szene hat, dann kann es ja durchaus auch sein, dass sie sich irgendwie dann vielleicht auch vormittags in der Kirche treffen. Ja, also das ist das, was ich meine. Ja.
Nee, also ich wollte halt den Fall, also als ich so die Basic-Fakten quasi erstmal so recherchiert habe, vor allem machen, weil ich mir so dachte, es ist Wahnsinn, dass jemand, dass es so einen Fall gibt, ohne jetzt zu viel zu spoilern, und der so unbekannt ist, wo ihr ja auch zum Beispiel Dahmer genannt habt und der ist ja leider Gottes berühmt, berüchtigt und was auch immer. Und also ich glaube, das kommt den Prostituierten, die Fabian angesprochen hat, vielleicht noch am nächsten in dem Aspekt, dass es halt ein Alias gibt, weil die verschwinden ja auch oft und man kennt nur den Namen, mit denen die so auf der Straße unterwegs sind.
Genau, und, ja.
Genau, also aber es ist Wahnsinn, also ich meine, ich war zu der Zeit noch nicht auf der Welt, aber ich kann mir das auch überhaupt gar nicht vorstellen. Also für mich, das ist so fernab und deswegen fand ich diesen Fall dann irgendwie auch, dass er so eine Message mitbringt. Wir kommen da ganz am Ende nochmal drauf, vielleicht, genau, aber vielleicht, dass man sich das so in Erinnerung ruft, dass man so vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein sollte und für andere einstehen sollte, weil es nicht immer selbstverständlich war und es ist auch nicht jetzt ist.
Nee, es wird immer weniger selbstverständlich tatsächlich. Man hat so das Gefühl, wenn wir jetzt hier gerade bei dieser Szene sind, das sind Menschen, die einfach nur gleichgeschlechtlich lieben und die dafür lange Zeit irgendwie in den Untergrund verbannt wurden und die lange dafür kämpfen mussten, das Recht zu haben, sichtbar zu sein. Und aktuell gibt es einfach global so viele Kräfte, die daran arbeiten wollen, das Rad der Zeit wieder zurückzudrehen und diese Menschen wieder in die Unsichtbarkeit zu drängen, ja, dass gerade jetzt eine Zeit ist, wo es eben wichtig ist, darauf hinzuweisen und zu sagen, so nein, Liebe ist Liebe, egal ob du gleichgeschlechtlich liebst, ob du andersgeschlechtlich liebst, wie auch immer, ne, das ist, das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere, so.
Ja, schön gesagt. Okay.
Ich bin super gespannt, wie es jetzt hier weitergeht und in welche Richtung das Ganze gehen wird.
Ja, ich stelle euch den dunklen Hauptcharakter quasi mal vor, um den es heute geht. Und zwar sprechen wir von Herbert Richard Herb Baumeister, geboren am 7. April 1947. Für Daniel.
Ich liebe es übrigens ganz kurz. Herb Baumeister, ich liebe es, dass so viele schlimme Figuren in der amerikanischen True-Crime-Geschichte so deutsche Wurzeln haben, so dass es irgendwie so, wir sind echt so ein Volk von Tu-Nicht-Guten, ne? Also überall auf der Welt haben wir unsere Spuren im Negativen hinterlassen, so.
Ja, plus, ich weiß nicht, ob euch das auch schon mal aufgefallen ist, ich habe das in einem anderen Podcast mal gehört, dass überdurchschnittlich viele Serienmörder oder Leute, die halt da was verbrochen haben, irgendwie Richard oder Richard heißen. Und wenn man das einmal merkt, es hört nicht mehr auf. Es ist Wahnsinn.
Das stimmt, ja. Jetzt, wo du es sagst.
Ja, deswegen so Disclaimer, nennt euer Kind nicht so. Es hat keinen guten, kein gutes Omen, sein Kind so zu nennen. So,
Der Name hat auch gewiss auch irgendeine Bedeutung. Ich google das mal parallel, okay. Und sag euch gleich, was für eine Bedeutung Richard hat.
Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeschmissen, weil jetzt hat mir der Fabi meinen halben Satz geklaut. Genau.
Das tut mir unglaublich leid, wirklich, sorry.
Ist okay.
Ich halte jetzt die Klappe.
Na, ist okay. Genau, also er ist am 7. April 1947 geboren, für Daniel, das war ein Montag.
Wie viel Uhr?
Wurde nicht,
was hat er für ein Gewicht
wurde
gehabt?
Wurde nicht übermittelt, aber wir können ja den Montag mal interpretieren. Und da das auch der Tag ist, an dem, habe ich mal gelesen, schwedische Wissenschaftler haben festgestellt, dass, Quelle, keine Ahnung, dass es der Tag ist, an dem die meisten Menschen sterben, ist es wahrscheinlich kein guter Tag, um auf die Welt zu kommen.
Ach, tatsächlich?
Habe ich gehört.
Das finde ich interessant, das finde ich interessant. Sehr interessant sogar, dass es solche Tage überhaupt gibt.
Ja, es ist, also ja, es wurde in Verbindung gesetzt mit, weil quasi montags muss man wieder arbeiten. Und dann quasi, weil die meisten Leute halt leider einen Job haben müssen, der für sie halt körperlich, seelisch belastend ist und sie viel zu lange und irgendwas arbeiten müssen, dass es halt dann mit so einem, ja, keine Ahnung, unter komischen Mechanismen oder so zusammenhängt, dass man dann halt eher irgendwie einen Herzinfarkt oder sowas kriegt.
Crazy. Die Zusammenhänge würden mich auf jeden Fall mal interessieren. Was da vielleicht auch irgendwie psychosomatisch stattfindet an so einem Montag.
Vielleicht Disclaimer, ich bin kein Psychologe und ich bin kein Arzt. Bitte.
Ja, aber ich kann mir das vorstellen, dass es sowas gibt. Weil es ist ja auch erwiesen, dass es die meisten Beziehungsenden und Scheidungen irgendwie im Januar sind, weil der Januar irgendwie so der Monat ist, wo man auf irgendwie darauf hofft, dass irgendwas passiert, dass es irgendeinen Neubeginn gibt, dass es irgendeine neue Energie kommt und man dann oft irgendwie enttäuscht ist, wenn Dinge gleich bleiben, ne? Weil man immer denkt, so ja, das Jahr ist zu Ende, das neue Jahr beginnt, es passiert irgendwas ganz Tolles und dann so Ernüchterung ganz schnell aufkommt und deswegen im Januar irgendwie besonders hohe Scheidungsrate. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Montag da auch irgendwie so, wie du schon sagst, man kommt aus der Entspannung, man kommt so in die neue Woche rein und ja.
Ja, vielleicht auch so unterbewusst, keine Ahnung, das ist irgendwie so die Negativität und ich meine, wenn man eh nicht gut benannt ist, wie man so schön auf Bayerisch sagt, dann ist es so ein, weiß ich nicht, beeinflusst das vielleicht auch unterbewusst ganz schön viel.
Okay, bevor Daniel jetzt nach Sternzeichen und Aszendenten von Herb Baumeister fragt.
Ja, warte mal,
Widder, ja,
hast du schon gecheckt, geil, ja?
Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich habe am 6.
Weil April.
Ja, ich habe am 6. April Geburtstag, deswegen ist er leider auch ein Widder. Aszendent, keine Ahnung.
Also ich habe jetzt mich eben so insgeheim gefragt, ob, aber jetzt wird das hier so super strange.
Herzlich willkommen zum so neuen Menschen, astrologischen Podcast von Fabian,
ja, genau,
Daniel
also
und Emily.
So, genau, es geht in so eine Richtung. Also wenn so viele Menschen am Montag sterben, beziehungsweise wenn das so scheinbar so statistisch hoher Sterbetag ist, und es gibt ja Menschen, die glauben an Reinkarnation und solche Dinge, ne? Ob sowas dann nicht irgendwie crazy nachvollziehbar war, also ob es dann nicht irgendwie so eine total abstruse Theorie entwickelt werden könnte sozusagen, ob nicht irgendwelche Menschen quasi an diesem Tag auch gestorben sind, die vorher schon ihr Unwesen getrieben haben. So, weißt du, wie ich meine?
Mhm. Also ich habe gerade auch nochmal geguckt. Also vor allem für Herzinfarkt steht da. Also es ist wissenschaftliche Untersuchung hier, sehe ich auf jeden Fall.
Fabian habe ich mit meiner Theorie und meinem Gedankenansatz auf jeden Fall nicht irgendwie aus dem Hütchen zaubern können, vielleicht mit folgender Info, Fabian. Herbert ist ein männlicher Vorname althochdeutscher Herkunft, der sich aus Harry, Herr oder Krieger und Berat glänzend strahlend berühmt zusammensetzt. Mhm. Es bedeutet also Harry und Berat strahlend berühmter Krieger. Während Richard, Emily, der ist für dich, der Reiche und Starke bedeutet oder auch mächtiger Herrscher, tapferer Herrscher.
Der tapfere Herrscher.
Leute.
Ja, okay.
Ja, okay, wenn man mit so einem, mit so einer Namensbedeutung auf die Welt kommt, dann ist ja klar, dass man dann einfach nur so ein komisches Selbstbild entwickeln kann, glaube ich. Also eventuell beeinflusst es dann so, wenn man dann auch vielleicht noch irgendwie eine Mutter hat, die dann sagt, du bist so großartig, du bist so toll, dann weiß ich nicht, was man da für selbst.
Ja, da kann ich nicht mithalten, da kann ich nicht mitreden. Fabian heißt irgendwie die edle Bohne und kommt irgendwie vom kommt irgendwie aus dem Lateinischen der Bohnenpflanzer oder irgendwie so eine Scheiße. Ich weiß auch nicht, was meine Eltern sich dabei gedacht haben, was die mir da auf den Weg geben wollten. Auf jeden Fall nichts Edles.
Fabian, es gibt doch so lustige Websites mit so, wo man sich so, ja, das ist voll süß, wo man sich so, so für Namen informieren, über Namen informieren kann und sowas. Da kann man sich hundertprozentig auch registrieren und seinen Senf dazugeben, so Wikipedia-mäßig, weißt du? Ich fände das einfach mega cool, wenn du dich dort registrieren könntest. Bitte mach das. Und dann Fabian einfach so, dass du irgendeinen Schrott da reinschreibst. So irgendwie, also bedeutet Paradies, Vogelhaftigkeit, kommt aus dem Schwedischen. Gibt es aber auch in Mexiko, da heißt es eben die Bohne. So.
Können wir jetzt irgendwie mal wieder seriös werden und zum Fall zurückkehren, bitte?
Ja.
Jawohl, okay. KI Fabian.
Ja, und also wir waren gerade beim Herb. Und der ist als ältester Sohn von 4 Stück, von 4 Kindern, von Elisabeth und Herb, Baumeister, obviously, genau, auf die Welt gekommen. Der Vater ist, wie leider schon gespoilert wurde, Nachkomme von deutschen Einwanderern. Und der arbeitet als Anästhesist. Das wird später und im Laufe manchmal noch ein bisschen relevant werden. Also das ist eine gute Info, die man sich behalten könnte. Genau. Die Familie sowie die Gegend, in der sie leben, lässt sich als konservativ beschreiben. Sie ist gut situiert und Herb hat laut seinen Eltern eine normale Kindheit. Was aber leider nicht so normal ist, trotzdem, er hat so eine gewisse Faszination für den Tod. Das äußert sich so, dass er vor allem mit toten Tieren vor allem spielt, auf den Schreibtisch seiner Lehrerin im Klassenzimmer uriniert. Anscheinend hatte er ihr da auch mal so ein totes Tier hinterlassen. Ja, und das ist natürlich kein normales Verhalten. Und er hält darauf, da das Verhalten natürlich auch nicht unbemerkt bleibt, die Diagnose Schizophrenie.
Also ich hätte meiner Grundschullehrerin auch gerne mal auf den Schreibtisch uriniert, weil ich die echt nicht leiden konnte. Aber Hut ab, dass er es gemacht hat. Das muss man schon... muss man schon irgendwie mal kurz respektieren an dieser Stelle, ja.
Ja, es ist
mutig. Ich möchte an dieser Stelle aber auch betonen, dass wir hier das Blutrausch aus 50% Fabian und 50% Daniel besteht und ich schließe mich dieser Meinung nicht an.
ja, gut, dann wäre das auch geklärt. Ja, aber ich wollte eh an der Stelle kurz Pause machen und fragen, was ihr so meint. Also ihr habt ja gehört, der Vater ist Anästhesist und er hält jetzt die Diagnose Schizophrenie. Was glaubt ihr, passiert als nächstes?
Ja, das ist schwer zu sagen. Schizophrenie ist ja auch so eine Diagnostik, mit der viele Menschen so erstmal gar nichts anfangen, beziehungsweise auch falsche Sachen mit in Verbindung bringen. Das kann sich ja auf diverse Weisen äußern. Gerne so die akustische Halluzination oder auch die tatsächliche Halluzination, also dass da irgendwelche Leute wahrgenommen werden. Eigen- und Fremd. Aggressivität, Fremdaggressivität eher selten, dann dieses Verfolgungsgefühl. Das war die Frage, wie äußert sich die Schizophrenie? Und dann ist natürlich die Frage so, er als Anästhesist, fühlt er sich dann da vielleicht berufen und in der Lage, seinen Sohn irgendwie mit seinen anästhetischen Fähigkeiten selbst zu therapieren? Das wäre jetzt so mein erster Ansatz, dass er sich denkt, der Junge, der braucht ein bisschen Äther, dann läuft er wieder ganz normal neben der Spur so.
Ja, genau. Ja, das ist gut möglich. Ich meine, du hast ja eben auch gesagt, dass die, klar, ich meine, der Vater ist Arzt, ja, gut situiert waren, dass es denen gut ging in dieser Zeit. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie es auch vielleicht versucht haben, heimlich zu halten oder geheim zu halten und dann so ein bisschen Selbsttherapie durch den Vater stattgefunden hat, so wie der Fabian das sagte. Alternative wäre natürlich, dass er in irgendwelche Krankenhäuser kam und dort irgendwie festgehalten wurde, ja, über längere Krankenhausaufenthalte letztendlich groß geworden ist und immer irgendwie vollgestopft wurde mit irgendwelchen Medikamenten oder sowas.
Ja, jetzt komme ich mit dem Umschlag und der Auflösung. Es passiert tatsächlich gar nichts. Also er bekommt keine Behandlung. Und ich habe tatsächlich, das hat mich dann schon ein bisschen interessiert, von wem das ausging. Ich habe aber leider nichts Eindeutiges gefunden. Ich vermute aber mal, dass es schon darin lag, dass sie halt sehr konservativ waren. Und ich meine, wenn der Vater Arzt ist, dann hat er wahrscheinlich gedacht, ja gut, Diagnose ist nicht schlecht, aber das kriegen wir auch alleine hin vielleicht.
Ja, gerade so als Mediziner wundert mich, dass die so die Diagnose hinnehmen und da nichts machen. Ich meine, es gibt natürlich auch, ich weiß nicht, die sind konservativ, sind die vielleicht auch konservativ gläubig, christlich, weil es gibt dann ja auch oft so dieses Ding, dass man dann irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, Gott hat uns einfach nur eine Probe auferlegt und Gott gibt keinem eine Probe, die er nicht bewältigen kann und wir schaffen das mit Gottes Kraft und Liebe. Ne? Also zum Beispiel habe ich mal eine Doku gesehen über ein Wohnhaus für Menschen mit psychischer Behinderung in Pakistan, und da war es auch so, dass dann Eltern auch gesagt haben, das ist die Behinderung unseres Kindes ist eine göttliche Probe an uns, so, und wir fühlen uns quasi geehrt, dass Gott uns auserwählt hat und uns diese besonders schwere Probe gegeben hat, und vielleicht haben die Eltern das ja auch so ein bisschen so gesehen und sich gedacht, jo, wir müssen da einfach mit Gebeten und Liebe dran gehen, dann wird das schon.
Ja, also er bekommt im Lauf seines Lebens noch so ein paar Diagnosen, aber ich habe irgendwie die nicht hundertprozentig validieren können, deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig.
Das ist gut, ja.
Gerade auch, also ich will nicht damit sagen, dass er die Diagnose Schizophrenie, so wie wir heute das vielleicht definieren würden, hatte, aber es ist deutet darauf hin. Also sind wir mal ein bisschen vorsichtig mit Formulierungen.
Okay, sehr guter Punkt natürlich, dass sich auch Diagnostiken natürlich auch ändern können, beziehungsweise
Therapien
das
vielleicht.
Zugrunde gelegte. Ja, das sowieso. Ja, ja. Das sowieso, aber auch das zugrunde gelegte das Krankheitsbild. Ja, genau. Ja, ja. Ja.
Genau. Also ich bin mir nicht sicher, aber eventuell sind auch die Behandlungen und die Art, ob es überhaupt eine dafür gab, auch damals nicht so eindeutig gewesen, beziehungsweise vielleicht auch nicht so leicht zugänglich oder noch nicht, ja, wie sagt man, erprobt oder sowas alles, kann ich mir auch vorstellen.
Durchaus möglich, ja. Ich weiß auch nicht, wie jung die Krankheit zu dem Zeitpunkt war. Also das wüsste Theresa jetzt bestimmt, ne Fabian?
Ja, auf jeden Fall, das wüsste sie. Ja, ich meine, keine Ahnung, die Therapie von Schizophrenie, die ist sowieso multimodal, also an verschiedene Modalitäten gekoppelt. Das kommt natürlich immer drauf an, was da genau jetzt so zugrunde liegt, ne? Also da gibt es Verhaltenstherapien, da gibt es Soziotherapien, wo du dann halt einfach so, dass das Verhalten gefördert wird, Teilhabe fördern. Es kann natürlich einen medikamentösen Ansatz geben. Ich weiß nicht, wie ausgeprägt das zu der Zeit war, wie gut da die Forschung ausgeprägt war zu dem Zeitpunkt, welche Wirkstoffe da genutzt wurden. Ich denke mal, das wird da alles noch sehr rudimentär gewesen sein. Ne? Wahrscheinlich hat man die Krankheit einfach noch nicht so verstanden wie heutzutage auch.
Ja, oder vielleicht auch gar nicht so ernst genommen. Das kann natürlich auch sein.
Ja, das kann natürlich auch sein, klar.
Okay, dann machen wir mal weiter. Und zwar, für Herb ist es jetzt tatsächlich aber nichts Schlimmes, sondern eher so eine Erleichterung, weil er jetzt das Gefühl hat, er kann beide Seiten von sich selber ausleben. Alles, auch seine Homosexualität, redet er herunter. Also es ist nicht wirklich er, sondern eher seine dunkle Seite. Also was er tut mit seiner Diagnose ist quasi, er spaltet es quasi von sich ab und sagt, okay, das bin nicht ich als Mensch. Alles Schlechte an mir, darunter auch was quasi gesellschaftlich konservativ schlecht heißt zu der Zeit, ist für ihn seine Schizophrenie. Genau. Später beginnt er dann ein Studium, bricht es jedoch ab und schlägt sich erstmal mit Gelegenheitsjobs durch. Sein merkwürdiges Verhalten fällt aber weiterhin auf. Also auch unter Studienkollegen. Also er ist einfach der so ein bisschen komisch. Also das wurde sehr viel erzählt, dass irgendwie so, man wird nicht so warm mit ihm. Er kann sich nicht so einfügen einfach. Also es ist schwierig mit ihm.
Da ist ja so ein bisschen die nächste Jeffrey Dahmer-Parallele, ne? Also das ist, glaube ich, so ein Fall, wo man relativ viel dann an Dahmer denkt, so dieses Bewegen in so einer homosexuellen Subkultur, dann auch so das Abspalten der eigenen Homosexualität als so, das ist meine dunkle Seite und dann auch, einfach diese generelle Charakterisierung von jemandem, mit dem man einfach nicht so warm wird, der so ein bisschen so eine Außenseiterrolle einnimmt. Abgesehen natürlich von den psychischen Baustellen, die Dahmer ja auch hatte, ne? Und konservatives Umfeld, bla bla bla. Also das, ich sehe da schon sehr, sehr viele Parallelen.
Ja, total. Als nächstes beginnt er nochmal ein Studium, und zwar das Studium der Anatomie, so rum. Vermutlich Vater stolz machen oder irgendwas wird da bestimmt eine Rolle gespielt haben. Das bricht er aber tatsächlich auch nach einem Semester ab, besucht stattdessen aber gerne homosexuellen Bars, nachts. Genau. Es passiert ihm aber während des Studiums, ja, würde man vielleicht meinen oder sagen, auch was Positives. Und zwar trifft er währenddessen die Lehramtsstudentin Julie, die er auch 1971 dann heiratet. Er hat dann einen Job beim Kraftfahrzeugamt. Den hat sein Vater ihm besorgt, weil der ist natürlich als Arzt sehr anerkannt. Und der wird aber dann tatsächlich, Achtung Fabian, das ist jetzt wieder eine Stelle für dich, Er wird tatsächlich gekündigt, weil er auf einen Brief an den Gouverneur pinkelt.
Der hat irgendwie, hat der auch so ein bisschen so einen Fetisch für seine Körpersäfte, ne? Also der mag das schon gerne sein, seinen Unmut dadurch auszudrücken, dass er irgendwo hinpinkelt. Ne? So ein bisschen animalisches Verhalten legt er an den Tag.
Ja, schon, ne? Es gibt, ich weiß gar nicht, ob es die Redewendung wirklich gibt, zumindest im Film Donnie Brasco, Mann pisst die Wand an. Also irgendwie muss ich daran gerade denken. Ist irgendwie seltsam, ja. Also alles, was ihm zuwider ist, ja,
Ja.
dann ist, behandelt er quasi wie Schnee. Wie Kinder Schnee behandeln.
Ja, genau. Ja, weiter geht's mit dem Jahr 1988. Da gründet er mit seiner Frau Julie ein eigenes Unternehmen, die Secondhand-Kette Save-A-Lot. Und das lief tatsächlich richtig, richtig gut. Die waren damit so erfolgreich, dass sie sich ein Anwesen kaufen konnten, und zwar die Fox Hollow Farm.
Okay, da sind wir jetzt, da ist der Bogen jetzt geschlagen zu den Fox Hollow Morden, was auch übrigens ein filmreifer Titel ist.
Absolut.
Und
Ja.
Save a Lot, finde ich, ist ein richtig geiler Name für so einen Secondhand oder für so einen
Der ist gut, ne?
Sparladen.
Finde ich
Da
auch.
in meinem Heimatdorf oder so zwei Dörfer weiter, da gab es früher so einen Discountladen, wo man so alles kaufen konnte, also gefühlt wirklich alles. Und das war einfach so eine riesige Lagerhalle, die voll mit allem war. Und man konnte da immer sehr viel Geld sparen, weil man gekauft hat. Und der hatte den legendären Namen Dollar Hugo. Fand ich auch immer riesig geil.
Den Namen kenne ich auch noch,
Echt,
ja.
der Dollar
Ja, klar,
Hugo.
den Land.
Da gab es einfach alles, alles.
Geil.
Ja, das ist so nach Lotto King Karl bestimmt der coolste 90er-Name
Auf
in
jeden Fall,
Deutschland.
ja.
So, jetzt sind wir quasi bei Kapitel 1 von mysteriösen Umständen. Und zwar,
Wenn ich ganz kurz, entschuldige, Emily, du legst gerade los, ich muss trotzdem unterbrechen. Ich möchte ganz kurz mal festhalten oder nachfragen an der
ja.
Stelle, ob bis dato schon irgendwas passiert ist. Denn, also, wir reden jetzt hier von mittlerweile einem 40-jährigen Mann, der verheiratet ist, schon seit 71, hast du gesagt, seit 17 Jahren. Ja, du hast gesagt, 1988 haben die es gegründet, oder habe ich das falsch verstanden?
47 ist er geboren und 88 haben sie es gegründet.
Ach, genau, so, dann war der 41 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre verheiratet, hatte damals mal ein Anatomiestudium begonnen, dann aber irgendwie so, ich sag mal, einen Gelegenheitsjob beim Kraftfahrzeugamt bekommen, vielleicht auch keinen schlechten Job bei so einer Behörde. Und was hat er danach gemacht? Was hat er seitdem gemacht? Hat quasi nur seine Frau gearbeitet als Lehrerin und war er dann Hausmann, was ja dann auch zu der Zeit, sage ich mal, sehr nicht unbedingt so das typische Rollenbild erfüllt hat. Oder weißt du irgendwas darüber? Oder ist er vorher schon mal straftätig geworden? Irgendwie sowas. Wie sieht es aus mit seiner Homosexualität in der Zeit? Ich meine, das sind halt
Ja.
einfach viele, viele Jahre.
Also zu seiner Homosexualität ist nur bekannt, dass er quasi so heimlich in homosexuellen Bars gegangen ist während seiner Studienzeit. Straftaten technisch ist mir zumindest nichts bekannt, habe ich jetzt auch nichts gefunden. Ich vermute, dass er sich, also weil es einfach keine Erwähnung in den meisten Texten tatsächlich gefunden hat, weil die sich quasi erst viel später mit ihm beschäftigt haben und quasi seine Historie gar nicht so aufgearbeitet haben, dass er sich hauptsächlich wie davor wahrscheinlich einfach mit Gelegenheitsjobs durchgeschlagen hat. Und ja, seine Frau hat ja als Lehrerin gearbeitet, das heißt, also.
Ja. Ich frage halt auch deswegen, weil er ja, du meintest eben, vielleicht wollte er mit dem Anatomiestudium seinen Vater stolz machen. Ich hatte einen ganz anderen Gedanken. Ich dachte mir, okay, vielleicht entspricht das ja irgendwie seinen Wünschen. Ich weiß ja nicht, was für Taten er letztendlich verübt hat. Aber so, ich meine, Anatomie bedeutet eben auch, dass man im Studium dann auch mit Menschenkörpern,
Oh,
ja, so, ne, und solche Dinge eben, das ist ja Teil eines Medizinstudiums. Und wenn du dann eben diesen Schwerpunkt Anatomie hast, wahrscheinlich umso mehr, so dass ich jetzt vermutet hätte, du hast ja auch eben gesagt, er hat irgendwie mit toten Tieren rumgespielt, dass es eigentlich genau sein Thema ist. Vielleicht war ihm das Studium auch zu anstrengend, vielleicht wollte der quasi nur an die Körper heran und wollte sich nicht erst da durchklamüsern. Wenn dem so sein sollte, das ist so ein bisschen so diese Theorie, die ich jetzt gerade entwickle, dass er sozusagen das Studium als notwendiges Übel nicht in Kauf nehmen wollte, um eben Körperkunde zu betreiben, ja, dann würde es für mich ja bedeuten, dass er also 20, 30 Jahre lang entweder parallel aktiv gewesen ist oder aber super unglücklich war.
Den Gedanken übrigens hatte ich auch, dass Anatomiestudium halt auch einfach bedeutet, im Zweifelsfall Zugang zu Körpern zu haben. Ne? Das war auch erst so mein Vibe, ja.
Interessant, der Gedanke kam mir tatsächlich gar nicht. Also wir kommen gleich noch drauf. Das kann sein, dass ich deine Frage nicht beantworten kann, hundertprozentig deswegen. Aber ich würde jetzt einfach weitermachen. Aber es
ist
weitermachen.
Auch nicht schlimm. Das ist voll in Ordnung. Ne? Das war jetzt einfach im Prinzip auch so eine Art Zwischenfazit sozusagen, ne? Wo ich jetzt gesagt hätte, okay, der Mann ist jetzt auch schon im mittleren Alter und wenn jetzt irgendwie Taten kommen, dann ist das ja wahrscheinlich an irgendwie, sollte vorher nichts bekannt gewesen sein, doch eine sehr große Überraschung.
Ja. Es ist selten, dass Leute irgendwie so im mittleren Alter auf einmal einsteigen und erst irgendwas machen. Also es gibt meistens eine Vorgeschichte, die haben wir ja auch schon oft genug hier im Podcast gehört, Tierquälereien, Feuer legen, Tiere töten und so, ne, das genau, aber
das meinte ich, der war so auf so einem perfekten Jeffrey Dahmer-Weg und dann passierte einfach nichts mehr. So, wisst ihr? Das war so dieser Störmoment, den ich in mir hatte.
Zumindest nichts, was belegt ist. Genau. Wir kommen jetzt aber, weil er jetzt ja sein eigenes Unternehmen hat, auch dazu, dass er zu dieser Zeit viel nach Ohio reist, weil er für die Einkäufe verantwortlich ist. Und ganz zufälligerweise werden zu dieser Zeit an der Interstate 70 immer wieder homosexuelle Männerleichen erdrosselt am Highway gefunden. Und für die Polizei steht fest, es handelt sich um einen Serienmörder. Und die Presse nennt ihn dann 170 Strangler.
Ja, auch schon mal drüber gesprochen im Zuge von dem LKW-Mörder, den wir in unserer ersten Folge für Radio Siegen hatten. Der mobile Serientäter, so der absolute Horrorfall für alle Strafverfolgungsbehörden, weil du halt einfach dann nicht weißt, keine Ahnung, wo kommt der her, wo schlägt der als nächstes zu, nach welchem Muster bewegt er sich, wie mobil ist der, ne? Das ist, bis man das dann erstmal entschlüsselt hat, wirklich der absolute Horror.
Ja, total. Ja, und ich meine, es sind 70 Stück, die man gefunden hat.
70?
Mhm.
Junge.
Warte. False information. Sorry, es war die Interstate 70. Wir kommen später noch drauf, aber theoretisch, ich meine, wenn er so viel unterwegs war, kann es ja auch sein, dass er das über mehrere Jahre gemacht hat und die dann einfach nicht so aufgefallen sind, also.
Ja klar, das ist ja immer das, was wir bei Serientätern haben, gerade auch aus so diesen Umfeldern, wo dann vielleicht auch so ein Verschwinden nicht so dokumentiert wird, da weiß man halt nie, okay, wie viele Opfer gab es tatsächlich, ne, wir hatten den Fall mit, dem Herren in Kolumbien, der irgendwie Straßenkinder getötet hat und konnte für 196 Morde verurteilt werden, wo man aber sagt, wo man sagt, okay, es waren wahrscheinlich deutlich mehr, eher so an die 400, weil auch einfach das niemanden juckt, wenn da so ein Straßenkind verschwindet, ne?
Ja.
An den muss ich eben auch denken, ja, und umso mehr fände ich das super spannend, was über diese 20 Jahre oder so zu erfahren, die er jetzt quasi, die jetzt unbekannt sind, und das ist jetzt keine Kritik, ne, das ist einfach mal so eine Frage, die ich in mir habe, weil, hey, das ist doch auch nicht normal, dass jemand jetzt, wo er irgendwie 40 ist und zufälligerweise erfolgreich wurde und irgendwie Chefeinkäufer seines eigenen Betriebes geworden ist, dass er dann auf einmal anfängt, möglicherweise so viele Menschen umzubringen.
Ja.
Also
der Fall, also ihr werdet so einen Moment öfter haben. Ich habe manchmal, war ich auch tatsächlich bei den Quellen komplett verwirrt, weil manche Sachen sind komplett widersprüchlich. Manche sind gar nicht erzählt. Also man merkt halt dadurch, dass der Fall auch so wenig bekannt ist, dass er auch sehr wenig aufgearbeitet wurde. Und ja, das.
Ich musste auch gerade eine Lanze brechen für Emily, weil du hast auch gerade gesagt, das ist keine Kritik und das habe ich auch nicht so verstanden. Aber für die Leute, die jetzt auch denken, so 20 Jahre ist natürlich super viel so quasi unentdeckter Raum, über den wir gar nicht sprechen, aber es ist in der Recherche, gerade bei so älteren Fällen, teilweise super schwer, irgendwas dann rauszufinden zu Kindheit und Jugend, wenn das nicht explizit erwähnt ist. Also das ist jetzt kein Fehler, den Emily gemacht hat, oder keine Schlampigkeit, das ist teilweise wirklich einfach super, super schwer.
Ja, klar, also keine Frage, ne? Das sehe ich absolut genauso. Für mich ist das quasi, das ist im Bereich des Spekulativen, ja, also quasi ein Mitschweifen, was ich hier gerade versucht habe, weil wir ja immer wieder irgendwie sozusagen, ja, von der eigentlichen Fahrbahn abkommen und uns Gedanken machen, ob jetzt irgendwie, ja, weiß ich nicht, welche Zusammenhänge es noch geben könnte, so, ja, ne? Das ist so der Punkt einfach.
Also ich habe mir halt gedacht, dass ich jetzt, wenn ich das in einer Quelle lese oder so, das ist ja einfach nicht bestätigt genug. Das kann sich ja auch einfach jemand wie die coolen Zeitinfos zum Namen Fabian ausgedacht haben und einfach in einen Artikel geschrieben haben, dass der so ein bisschen knackiger rüberkommt. Deswegen dachte ich mir, um hier quasi die empirische Sorgfalt zu gewährleisten, unterlasse ich das lieber.
Löblich und sehr gewählt erklärt.
Danke. Genau. Wie gesagt, wir sind jetzt Anfang der 1990er und da endet diese Mordserie von dem Interstate 70 Strangler. Und tatsächlich ist bis heute nicht hundertprozentig belegt, ob er das war. Aber was ganz interessant ist, dass der gute Herbert zu dieser Zeit umzieht. Und zwar auf die Fox Hollow Farm. Und die hat beachtlich 18 Hektar. Also das ist tatsächlich Wahnsinn. Also ich meine, ich hatte es davor schon erwähnt, generell, dass sie damit sehr viel Geld verdient haben. Genau, und dann konnten sie natürlich auch, die hatten mehrere Standorte und haben dann auch Leute beschäftigt. Und Anfang der 1990er fängt es dann aber tatsächlich an, dass immer mehr homosexuelle Männer aus Indianapolis verschwinden. Und das fällt tatsächlich aufgrund der Tatsache, dass diese Männer einfach zu der Zeit zu einer Gruppe gehören, die nicht besonders beliebt ist und nach denen die Polizei auch nicht suchen möchte, niemanden außer der Familie von den Vermissten auf. Die Polizei ist auch ein bisschen machtlos, muss man sagen, weil die Männer sind erwachsen und die Öffentlichkeit hat auch null Interesse. Also die Presse spielt nicht mit und das ist natürlich auch schwierig, nach Leuten zu fahnden, wenn man quasi nicht die Unterstützung der Presse, ich meine, wir kennen es ja selber, die bekanntesten Fälle, da war die Presse involviert und wenn die einfach sagen, ja gut, das ist unseren Bürgern nicht so wichtig, dann natürlich hätten sie mehr machen können, aber eine Unterstützung hätte nicht geschadet. Was aber passiert ist, dass sie in den Gay-Bars Plakate aufhängen. Und es sind immer Männer zwischen 20 und 46 Jahren. Genau.
Da gibt es ja auch oft, im True-Crime-Bereich dann so die Kritik an der Polizeiarbeit, dass man sagt, es wird immer besonders intensiv ermittelt oder nach verschwundenen Frauen beispielsweise gesucht, wenn das attraktive weiße Frauen sind. Und also Gabby Petito ist so ein Beispiel. Zur gleichen Zeit ist irgendwie auch eine Afroamerikanerin verschwunden. Das war in den Medien gar nicht präsent und auch so diese ganzen True-Crime-Kanälen. Und Gabby Petito war so überall, man hat das Gesicht ja so überall gesehen. Ne? Und daher so diese Kritik, da wird dann immer besonders genau hingeschaut, so hübsche weiße Frauen, da wird dann quasi jeder Stein umgedreht und bei anderen marginalisierten Gruppen, da ist man dann so ein bisschen so, ach ja, pff, ja.
Ja.
Schon wieder einer weg, so, ne?
Ja, ist einfach krass, ne? Da darfst du nicht zu viel drüber nachdenken. Auch hier wieder eine Parallele zu Caravito, ne? Also die ganzen Straßenkinder, ja, da hat ja auch keiner nachgefragt.
Ja, genau. Es gibt tatsächlich, jetzt wurde quasi festgestellt oder ist er unter einem bestimmten Namen unterwegs, der gute Herb, weil ich glaube, wir wissen mittlerweile, wer hier der Gauner ist, der hier verantwortlich ist für den ganzen, ja, für all die Fragezeichen, die die Verwandten jetzt momentan haben. Und zwar nennt sich unser Herb jetzt Brian Smart und quasi sein Modus operandi, wie er vorgeht, ist so, er lädt die Männer ein, zum Beispiel schwimmen zu gehen oder mit ihm Drogen zu nehmen, ja, eine Party zu feiern, das sind immer so die typischen, ja, wie sagt man, Mechanismen, wie er die Männer eben lockt. Und dann nimmt er sie mit zum Schwimmen, das ist auch ganz häufig. Und die Fox Hollow Farm, die hat ein eigenes Schwimmbad, also so ein Swimmingpool Indoor. Und das ist ganz komisch mit Schaufensterpuppen dekoriert. Also die hat er wegen diesem Save-A-Lot-Laden. Und genau, aber es sind richtig viele, die sind sehr komisch positioniert und man hat haben zwei Männer, auf die kommen wir später noch, die haben ausgesagt, dass man immer so das Gefühl hatte, die gucken einen so direkt an. Und das, also es ist so eine unheimliche Atmosphäre einfach.
Also er bewegt sich quasi in diesen Gay-Bars, nennt sich da Brian Smart. Und wenn er ins Gespräch kommt mit den Leuten, dann sagt er, ey, lass mal irgendwie ein bisschen Drogen nehmen, ein bisschen abhängen bei mir so im Schwimmbad.
Ja, kommt zu mir auf die Farm, genau. Ich habe ein eigenes, ist bestimmt attraktiv, das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn du so ein bisschen prollen kannst und ein bisschen erzählen kannst, was du alles hast, ne? Und was diese Puppen betrifft, ganz ehrlich, für mich ist das auch so ein maximaler Ausdruck von Einsamkeit. Also stell dir mal, weil weißt du, wenn du, ist bei ihm wahrscheinlich ein anderes Ding, ja? Aber trotzdem, du hast irgendwie ein Schwimmbad, vielleicht sogar ein großes Schwimmbad, aber niemand ist drin.
Ja.
Also was ist trauriger bitte als ein verlassenes Schwimmbad?
Ja,
vielleicht eine Kerze, die nicht angezündet ist. Und dann hast du ein Schwimmbad und der stellt sich dann so Figuren dahin, dass es so wirkt, du wärst irgendwie unter Menschen.
Ja.
Der Gedanke, den ich eher habe oder was ich eher so, was mir so auf der Zunge liegt, dein Gedanke ist voll valide, aber ich finde es irgendwie weird, dass der seine Opfer quasi in sein Heim mitnimmt und dass das dann da keinem auffällt. Ich meine, der hat ja...
Ja, genau. Da muss ich nämlich noch was dazu sagen. Also er lädt die nicht ein als quasi, das ist mein Haus, das ist mein Anwesen, sondern er erzählt quasi, dass er da arbeitet und das quasi so, okay, so House-Sitting für seinen Chef ist. Also er sagt ja nicht, ey, das gehört mir, sondern er ist da schon sehr vorsichtig. Und die Familie, die ist sehr oft weg. Also die sind dann übers Wochenende, die Frau packt die Kinder ein und die fahren dann immer weg, also zu Verwandten. Die haben auch ein Ferienhaus, da kommen wir auch noch später drauf. Genau, und der ist schon ab und zu allein. Also wir kommen auch noch drauf, also die Ehe ist komplett wild. Die haben nämlich keinen Sex, also auch nicht in ihrer Hochzeitsnacht. Und anscheinend während der ganzen Zeit, während den ganzen Jahren, haben sie nur 6-mal Geschlechtsverkehr miteinander. Es ist jetzt auch nicht mega gesund vielleicht. Ja, aber vielleicht auch, dass man so merkt, okay, selbst in seinem Sexualverhalten zu seiner Frau hat man gemerkt, dass irgendwas stimmt nicht. Also nicht vielleicht das direkt mit irgendwas in Verbindung gebracht, aber ich meine, für uns jetzt als objektive Beobachter ist ja klar, das ist jetzt nicht normal.
Ja gut, ne, wir reden hier von der Zeit, wo auch Ehen teilweise aus irgendwelchen, ja, wie soll ich sagen, gesellschaftlichen Überlegungen heraus oder gesellschaftlichen Zwängen heraus geschlossen wurden. Nicht unbedingt, weil man sich geliebt oder begehrt hat. Und ich glaube, dass das tatsächlich früher die Realität vieler Ehen war, dass man jetzt nicht unbedingt, vor gegenseitiger Anziehungskraft verschmolzen ist da dauernd, wenn man sich gesehen hat, ne? Aber das klingt auf jeden Fall schon nach einer sehr, sehr gestörten und zweckmäßigen Ehe, ja.
Ja. Hatten die Kinder?
3.
Okay.
Also 50% also, von diesen 6-malen Sex.
Das ist erfolgreich, ja, würde ich sagen.
Doch, auf jeden Fall. Also wir kommen tatsächlich auch noch auf eins seiner Kinder danach. Jetzt gleich tatsächlich sogar. Aber jetzt erzähle ich euch kurz, wie es weitergeht. Und zwar kommt Brian Smart jetzt mal wieder in eine Gay-Bar und trifft auf einen Mann. Und er lädt ihn ein, zum Schwimmen zu gehen und er sagt ja. Er hat aber so eine komische Vermutung. Also der Mann kommt ihm irgendwie komisch vor. Und er denkt sich, weil einer seiner Freunde ist verschwunden. Und er hat irgendwie das Gefühl, der Mann könnte damit was zu tun haben. Und er tut das, was man in allen Horrorfilmen in den Fernseher schreit. Und zwar, geh nicht mit. Er geht mit. Und genau, kommt eben in diesen Swimmingpool und wird tatsächlich auch von Herbert mit einer Schwimmnudel gewürgt. Was er aber macht, ist, ja, ich weiß,
Fabian, ich weiß, du hast genau den richtigen Gedanken. Das ist nach dem Kissenmann auf Platz 2, denkst du jetzt,
der,
ne?
Der Schwimmnudelmann, ne? Also, nee, ich habe viele Gedanken dazu.
Ich habe
viele Gedanken dazu. Das ist wirklich so das Horrorfilm-Klischee, der Typ, der sich denkt, boah, meine Freunde sind verschwunden und wahrscheinlich ermordet worden, der sogar jemanden verdächtigt und dann mit dem Typen mitgeht, um so zu ermitteln und dann mit der Schwimmnudel erwürgt wird. Das ist so, das
aber
ist
diese,
so,
also die Schwimmnudel ist natürlich also wirklich auch so ein Werkzeug,
kreativ,
wo man sich
das
denkt,
ist kreativ.
Kann, nein, aber jetzt mal ernsthaft, kann das funktionieren, ist so die eine Frage. Und auf der anderen Seite muss ich so ein bisschen an Alfred Hitchcock denken, Psycho, ne? Dass er dann quasi diese Wochenendszenarien immer schafft und wer weiß, wie in was für ein Kostüm sozusagen auch schlüpft, das um dann quasi innerhalb seiner eigenen Realität das Ganze zu verüben.
Also man muss sagen...
Und dann offensichtlich hat er dann diese Puppen und die Schwimmnudel, wisst ihr, ich meine, das ist ja ein sehr skurriles Szenario alles.
Auf jeden Fall, ja. Also was man sagen muss, er hat den Männern ja auch Drogen angeboten und sehr oft was zu trinken. Und der Mann hat es aber nicht getrunken und nicht genommen, also... Es stand in einem Bericht, dass es halt ausgekippt hat und mit Wasser aufgefüllt hat. Auf jeden Fall tut er so, als würde er ohnmächtig werden.
Da sind wir wieder beim Anästhesistenvater übrigens, ne?
Vielleicht. Wer weiß. Auch interessant, zu was er dann vielleicht auch Zugang hatte.
Ja klar, und was er vielleicht auch von frühester Kindheit aus kannte, ne? Also ich meine,
ja, genau.
So mein Vater war ein sehr, sehr guter Handwerker. Ich bin aufgewachsen und wusste halt, was für handwerkliche Geräte wozu gehören und auch was für, weiß nicht, Lösungsmittel man für was für eine Farbe nimmt oder so, ne? Und der wird genauso selbstverständlich auch damit in Berührung gekommen sein und dann auch dadurch gelernt haben, ne?
Ja, das kann sein.
Ja, mit Sicherheit.
Nee, aber tatsächlich kommt er wieder zu Bewusstsein und es stand in ein paar Quellen, beziehungsweise in einem Podcast, den ich dazu gehört habe, weil es gibt ein Buch und es wurde quasi vertont und da wurde beschrieben, dass der Mann tatsächlich ziemlich breit ist und groß und Herbert ist tatsächlich so perplex, dass dieser Mann nicht bewusstlos ist, sondern quasi zu sich kommt, dass er ihm erstmal vorschlägt, also er versucht es jetzt so runterzuspielen und sagt so, ja, du kannst auch hier schlafen, ja, ganz komisch und der sagt aber, nee, auf gar keinen Fall und ich will sofort hier weg und er fährt ihn dann auch zurück in die Stadt. Er deutet ihm dann auch noch auf der Fahrt an, also erst dann irgendwie so, ja, jetzt, wo du quasi weißt, ich habe so zwischen 50 und 100 Männer getötet. Also das ist quasi so ein Moment, wo er dann, also er fühlt sich irgendwie ertappt. So kam es mir rüber. Und er vertraut sich dann ihm irgendwie an und setzt sie dann einfach ab. Und der Mann geht auch zur Polizei, der kennt aber nur den Namen Brian Smart. Es war dunkel die ganze Zeit. Er weiß nur, dass es sich um ein großes Anwesen handelt. Er ist nicht selber gefahren, er ist ins Auto von ihm gestiegen. Und das größte Problem ist, und das hat Herb ihm auch gesagt, bevor er ihn quasi rausgelassen hat aus dem Auto, ist, dir wird eh keiner glauben. Und tatsächlich kann er auch weder eine Täterbeschreibung abgeben und auch keine richtige Beschreibung des Tatorts liefern.
Ja, das ist natürlich auch schwierig, ne? So, wie gesagt, das ist so ein. Das, auch das hatten wir bei Jeffrey Dahmer. Die Polizisten, die wollten teilweise auch mit dieser homosexuellen Szene gar nichts zu tun haben. Als Dahmer dann da irgendwie sein jüngstes Opfer, das er zum Zombie machen wollte, abgeholt hat bei den Polizisten, die waren froh, dass die los waren, so nach dem Motto, die haben dann gar nicht mehr genau nachgefragt, ne? Und der weiß nicht, wo diese Farm ist und dann erzählt er eine skurrile Geschichte von irgendeinem Typen und Schaufensterpuppen und einer Poolnudel. Klar denkt die Polizei sich dann da, was ist los mit dem, was erzählt der? Was laberst du?
Ja, die werden sich wahrscheinlich gedacht haben, also welchen Drogentrip hast du gerade hinter dir?
Ja, genau das. Ja.
Plus,
oder die werden sich gedacht haben, ja. ich mag das Geräusch, wenn du deine Schnauze hältst.
Genau.
An dieser Stelle, wie heißt dieser Komiker? Ja. Teddy, der ist so lustig, ich liebe den. Hammer. Teddy, falls du das hörst, komm mal als Gast vorbei, wäre cool.
Ey, dann möchte ich auch nochmal in der Folge sein. Also wenn ihr mit Teddy macht, dann...
Ja, jetzt wollen wir mal nicht größenwahnsinnig werden.
Ja, wer weiß, hey, also, vielleicht...
Man darf ja noch seine Wünsche äußern, Fabi, und weißt du, nur weil das mit den Discountern damals nicht geklappt hat, was ja nach wie vor eine Schweinerei ist, ehrlich gesagt.
Also das ist wirklich eine Schweinerei. Also dass die uns nicht die Chance geben wollten, durchs Bild zu laufen, das ist einfach nur frech.
Ja, aber nein, nicht durchs Bild laufen, Digga. Du an der Supermarktkasse... Ich mache die Ansagen, Das ist das Bild, das ich im Kopf habe.
Weißt du, wo ich dich auch gesehen hätte? Es gab doch diese eine, ich glaube Penny oder sowas, mit Markus Rühl. Die Penny-Mark-Doku. Nee, mit Markus Rühl, da hätte ich dich auch gesehen, als Gegenüberkassierer mit Markus Rühl. Das wäre auch witzig gewesen.
Da sehe ich mich auch, ja. Markus Rühl ist auch so ein geiler Charakter auf jeden Fall.
Es gibt auch diese alte Werbung, kennst du noch, Fabian? So, da ist dieser eine Typ oder Frau an der Kasse so, ey, Erika, was kosten die Kondome?
Ja, kennst du noch? Also, aber ich meine, keine Ahnung, die Supermarktkasse, das sind auch so, das ist auch so ein Ort, ähnlich wie halt, ja, wie soll ich sagen, öffentliche Verkehrsmittel, das sind so Orte, wo einfach immer lustige Dinge passieren. Ne?
Es sind auch irgendwie so Orte, an denen so ganz komische Regeln auf einmal gelten.
Ja.
Also, das stimmt.
Ich habe einmal, da stand ich so in Köln an so einer Pommesbude und hatte irgendwie so ein bisschen so einen Kater und wollte was essen, das werde ich nie vergessen. Und vor mir war so ein Kölscher Jupp, so ein Großstadt-Assi dran mit so einer Jogginghose und so Goldkettchen und so ein 50-Jähriger mit so Mini-Pli-Locken und so Schnurrbart und so ein, ihr wisst, was für ein Typen ich meine, ne? Und ich so verkatert, gucke in mein Handy und warte, dass ich bestellen kann und dann höre ich nur, dass der Typ halt Pommes bestellt und die Frau an der Kasse fragt,
ich liebe das.
Die fragt mit Ketchup oder Mayo und der sagt so vollkommen, als ob das Normalste der Welt wäre, mit Salz, du Fotze. Und ich denke mir so, Alter, was ist, hat er nicht gerade gesagt? Und sie aber auch so.
Das geht so gar nicht.
Die guckt ihn auch so an wie so ein Auto und ich denke mir so, Alter, hat er das gerade wirklich gesagt? Und alle waren so peinlich berührt.
Ja, da weiß man nämlich nicht, wie man reagieren soll, oder? Das gibt so zwei Welten. Genau, aber das unglaublich.
Das sind so Dinge, die passieren einfach halt wirklich nur in so bestimmten Umkreisen, bestimmten Milieus. Ne, so.
Also das wäre auch mal lustig, Leute, hier ganz kurz. Schreibt mal bitte bei Insta die lustigsten Supermarkt-Stories, die ihr habt. Das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren.
Auf jeden Fall, Wahnsinn.
Da gibt's viele.
Das hat also, mich jetzt richtig kalt erwischt, Wahnsinn. Boah.
Das hat mich damals auch kalt erwischt. Ja, zum Thema Supermarkt-Stories, also wenn ich irgendwo...
Da warst du auf einmal ganz schnell wieder nüchtern.
Da war ich ganz schnell nüchtern, ja. Aber wenn ich irgendwann mal irgendwo zum Mörder werde, dann wahrscheinlich an der Supermarktkasse auf jeden Fall, ja.
Also am witzigsten finde ich eigentlich immer so diese Drängler, weißt du, die so leicht kriegerisch unterwegs sind eigentlich, weißt du? Wenn die auch so einen Blick für die grünen Lichter haben, wenn die von rot auf grün gehen und Kasse 2 auf einmal auf ist oder so.
Ja.
Das ist immer. Aber das gleichermaßen ist sehr faszinierend zu beobachten, wenn so eine Unzufriedenheit einkehrt. Wenn zum Beispiel bei Kasse 2 das Licht grün wird, die sich dort anstellen, aber dann merken, dass sie ihren guten Platz bei Kasse 4 verloren haben und Kasse 2 sich nicht öffnet.
Ich hasse die Leute, also ich lasse immer Leute vor, wenn ich viel habe, die halt nur wenig haben. Aber ich hasse die Leute, die das so, die das
erwarten.
Also ich stand neulich auch in der Supermarktkasse so und ich hatte relativ viel und dann stellt sich so ein Typ einfach direkt vor mich und der hat halt wirklich nur eine Packung Kaugummis, ne? Und dann und ich war einfach so sauer, dass der das so, das von dieser Erwartungshaltung, und ich habe dann auch so gefragt, so Kollege, hinten anstellen, findest du uncool oder was? Und der so, ich habe hier nur Kaugummis. So, nee, jetzt nach hinten bitte, ich stehe hier schon länger, ne? Und einfach nur aus purem Protest, weil der sich vorgedrängelt hat. So, weil hätte er da mit seinen Kaugummis gestanden und mir die Möglichkeit gegeben zu sagen, möchten Sie gerne vorgehen, dann wäre das alles cool gewesen. Aber dieses, ich stelle mich einfach hier hin, so, das hat mich so abgefuckt.
Gar nicht. Nee. Emily, mir tut das total leid, ne, dass wir hier die ganze Zeit dich unterbrechen und du eigentlich aus deinem Flow immer rausgerissen wirst. Wenn das so vieles sagt, bitte
Bescheid. Nein, alles gut. Also für die Pommes mit Salz-Story hat sich der Abend für mich schon komplett gelohnt.
Sehr gut. Dann habe ich an dieser Stelle, wenn ich noch ein paar Sekunden haben darf, ein fettes One Love, das ich an dieser Stelle quasi, wie soll man sagen, relativ unpassenderweise mitten in der Folge raushauen muss. Also One Love, wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen, geht an alle Kassierer und Kassiererinnen da draußen, die sich einfach Zeit lassen. Die nicht so diese Hyper-Hyper-Techno-Scooter-Fabian-Welt machen, so zack, 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 ja. Wer ist schneller, fließt man zahlen, sondern einfach die sich Zeit lassen. Man hat Ruhe einzukaufen und eventuell auch noch ein bisschen mit den Leuten zu schnacken. So ein bisschen Smalltalk am Tag. Muss ja gar nicht sein, aber es ist immer so ein bisschen nett. Das sind diese netten kleinen Momente im Leben, sag ich mal. Ja. Und wenn die Leute sich Zeit lassen und nicht irgendwie einen auf, keine Ahnung, ja, hier so Stückzahl machen. Ja, wir müssen jetzt möglichst viele Dinge in einer Stunde verkaufen, um dann irgendwie Provision zu bekommen oder so.
Ja, auf jeden Fall. Auch mal Zeit lassen können, ist sowieso ein gutes und wichtiges Gut in unserer heutigen Gesellschaft.
So, in diesem Sinne, also diese Polizei wollte nichts davon wissen, richtig, Emily?
Ja, beziehungsweise sie konnte auch nicht viel machen, aber wir haben zwei engagierte Menschen. Einmal sind es Vandergriff und Polizistin Mary Wilson. Die lässt es nicht so ganz los, was der junge Mann da erzählt hat. Und die stellen auch so ein bisschen die Verbindung von Brian Smart zum Interstate 70 Strangler her. Also die sind schon ein bisschen so, das ist komisch, weil also das ist jetzt auch nicht so weit weg und vielleicht. Und die denken so ein bisschen wie ihr zwei und sagen auch so, okay, man kann nicht so viele Leute quasi umbringen und dann einfach aufhören und zur selben Zeit fängt irgendwo anders jemand ganz komischerweise an, damit auf einmal. Genau. Und
Ja, und es werden einfach schwule Männer erwürgt gefunden und dieser Mann hat einen anderen ja offensichtlich auch erwürgen wollen, ne? So,
genau.
das sind ja die Parallelen, die schreien einen ja geradezu an, so, das ist ja.
Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich mir nicht hundertprozentig sicher bin, weil den Modus operandi von Strangulation habe ich aus dem Amerikanischen. Ich weiß nicht, ob sie die Unterscheidung machen zwischen erdrosseln und strangulieren.
Sehr guter Punkt, ja.
Genau, also es heißt, also es kann sein, dass sie erwürgt wurden, es kann auch sein, dass sie stranguliert wurden. Also das.
Ja, du hast recht. Also Erdrosseln wird auch mit Strangle übersetzt. Also tatsächlich kann es sein, dass es da das gleiche Vorgehen gemeint ist, ja.
Okay.
Auffällig ist ja auf alle Fälle, wie du gerade schon gesagt hast, so eine Ära endet quasi, ja, und dann geht's in einer ähnlichen Stückzahl. Jetzt haben wir wieder das Wort woanders weiter. Es ist schon seltsam. In der gleichen Szene und so weiter und so fort. Das sind immer homosexuelle Männer. Ja, auffällig ist das auf alle Fälle.
Ja, vor allem, also es ist jetzt nicht über Staaten hinweg so vereinzelt, sondern wir reden jetzt halt schon wirklich von mehreren Personen und das ist in einem US-Bundesstaat und es ist. Deswegen sind schon zwei sehr gute Polizisten, dass die da so ein bisschen über den Tellerrand denken, vor allem vielleicht auch zu der Zeit und vielleicht so ein bisschen skeptischer werden. Genau. So, es sind nur wenige Monate, nachdem der Mann Baumeister überlebt hat, als 1994 Baumeisters Sohn Eric mit einem Freund aus dem Wald kam, der die Farm umgibt, angelaufen mit einem Stock. Die beiden Jungs fanden einen Schädel und brachten ihn zur Mutter, zur Julie, um es ihr zu zeigen. Die fand es natürlich gar nicht witzig. Die ging dann auch zu ihrem Mann und sagte, dass es für sie wie ein Mensch aussieht. Die wollte dann auch von den Kindern dahin gebracht werden und hat gesehen, okay, das ist nicht nur ein Schädel, sondern da sind so viele Teile, das ist ein ganzes Skelett. Baumeister erwidert darauf nur, don't call the police. Er erzählt ihr danach, dass es ein Skelett von seinem Vater sei. Der war ja Mediziner und der hatte da noch so ein paar Dinge aus seinem Medizinstudium und das war eigentlich in der Garage und das hat vermutlich ein Waschbär, das war in einer Quelle zumindest, aus der Garage bis in den Wald gebracht. Die erklärt.
Das finde ich natürlich auch, das ist auch so ein Geheimnis, weißt du, so nach so 40, 50 Jahren Ehe, so kurz vor der goldenen Hochzeit, sagst du übrigens, Schatz, ich wusste nicht, wie ich es dir anders sagen sollte, wir hatten die ganze Zeit in der Garage eine Leiche
Ja.
aus dem Medizinstudium. Was für ein Käse ist
Mein
das denn?
Vater hat da was mitgebracht, übrigens.
Ja.
Ja, vor allem was mitgebracht? Wie entmenschlich kann man da bitte schon sprechen?
Ja.
Ich fand es auch so seltsam, dass er, also er hat ja Kinder und dass dann sein Sohn auf einmal mit so einem Teil Mensch ankommt. Also es ist ja für den Sohn auch nichts Schönes. Also klar, der ist noch so jung, in Anführungszeichen, dass er das vielleicht auch gar nicht so ja, verarbeitet oder direkt verdrängt. Ich weiß nicht, oder gar nicht begreift, dass das was Echtes ist. Aber das finde ich auch sehr suspekt, dass man so als Vater, weiß ich nicht, das so in der Umgebung vielleicht gar nicht so versucht zu verschleiern.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt.
Die Erklärung hat er ja seiner Frau gegeben und die lässt sich im Jahr 1996 auch von ihm scheiden. Die Geschäfte laufen tatsächlich nicht mehr und es passiert etwas weiteres. Denn er begegnet, wieder als Brian Smart getan, dem Mann, dem er entkommen war. Nee, der ihm entkommen war, so rum. Und zwar wieder in der Bar. Und was dieser Mann jetzt macht, ist was ganz was Kluges, weil der notiert sich das Kennzeichen bevor. Also der Herbert, der flieht natürlich, weil er sich denkt, oh Mist, jetzt hat er mich quasi tagsüber oder in besserem Licht gesehen. Genau. Und gibt es dann tatsächlich der Polizei weiter und es passiert. Nichts.
Aber er,
das gibt's doch nicht.
Er fühlt sich schon sehr, sehr unangreifbar, dass er weiß, da ist ihm jemand durch die Lappen gegangen, der ist geflüchtet und er jagt quasi in der gleichen Bar weiter mit dem gleichen Tarnnamen. Ja. Ne? Das ist schon,
ja.
Er fühlt sich schon sehr, sehr sicher. Und
das denke ich auch.
Er fühlt sich zu Recht sehr, sehr sicher, denn wie wir jetzt hier hören, passiert nichts.
Genau, also es anscheinend lag es an fehlender Kommunikation, aber es vergehen tatsächlich Monate und was dann so ausschlaggebend ist, ist, dass tatsächlich die Frau sich scheiden lässt und im Zuge der Scheidung mit ihrem Anwalt redet und dann auch Dinge erzählt, wie diese Stelle, als ihr Sohn diesen Schädel und die Knochen gefunden hat. Und das kommt dem so spanisch vor und er ist richtig besorgt. Ja, er findet es besorgniserregend, so rum. Genau.
Jetzt haben wir es.
So rum. Dass er sich dann auch an die Polizei wendet und so kommt es dann erst zu einem Durchsuchungsbefehl vom Grundstück.
Wann war nochmal das erste Treffen dieser beiden, als dieser eine Typ dann flüchten konnte?
Das war, also ich habe mir aufgeschrieben, Ende der 1990er, also es müsste vor, ein paar Monate vor 1994, wo der Sohn dieses Ding gefunden hat.
Okay, also zwei Jahre später.
Vorher,
ne?
Ungefähr, ja.
Ja gut, also, gut, da muss man wieder sagen, 2 Jahre später ist nochmal in so einer Bar versuchen. Weiß ich nicht.
Weiß mir nicht, ob
er auch nicht ganz so größenwahnsinnig, ne?
Er wird es ja wahrscheinlich öfter da versucht haben, ne? Weiß mir nicht, ob das,
ja.
Aber gut, wahrscheinlich eher ein Zufall, dass er dann erst nach 2 Jahren wieder gesehen wurde, da.
Ja, wobei ich, ich weiß nicht hundertprozentig, ob es nur so lange gedauert hat, bis er ihn gesehen hat, oder ob das so lange quasi dauert, bis das zur Polizei weitergekommen ist. Das ist schon wieder sehr schwammig, wurde das formuliert. Genau, aber quasi die Kernessenz vom Ablauf, von der Chronologie ist eben, dass er quasi wieder entdeckt wird von seinem, von dem, der ihn enttarnen kann, von dem, der als einziger weiß, dass er homosexuell ist, zu was er in der Lage ist, der ihn jetzt auch identifizieren kann, dass dieser zur Polizei geht, nichts passiert und dann erst was passiert, als die Frau quasi mit dem Anwalt redet im Zuge von der Scheidung. Genau. Und
irgendwie kaum zu glauben, das Ganze, ne?
Wahnsinn. Und es kommt tatsächlich noch öfter vor. Also es ist quasi ein Schocker nach dem anderen. Und ja, jetzt hatte ich das. Wir wissen ja, die Polizei ist jetzt mit einem Durchsuchungsbefehl dran. Und die finden jetzt, wobei man einordnen muss, dass Herb zu der Zeit nicht auf dem Anwesen ist, finden da jetzt verbrannte Knochenfragmente und kontaktieren jetzt einen forensischen Anthropologen und sein Team. Die Ermittler erkunden derweil den umliegenden Wald und einer findet dann einen Knochen von einem Fußgelenk. Also sie sind da nur mit einem Durchsuchungsbefehl hin und die haben jetzt einen Knochen, wo ein ganzes Fußgelenk noch dranhängt, gefunden. Und da ist natürlich dann, also jetzt ist quasi der Punkt gekommen, wo jetzt auch die Polizei sagt, okay, alles, was wir an Manpower haben, soll sofort herkommen. Die durchsuchen den ganzen Wald, das ganze Grundstück. Und in der Serie, die ich gesehen habe, haben die davon gesprochen, weil die haben quasi an jedem Fundort von Knochenteilen, Knochen und irgendwas anderem, haben die so kleine rote Fähnchen in den Boden gesteckt. Und am Ende hat er gesagt, es war ein Meer aus roten Flaggen. Und das fand ich ein sehr eindrückliches Bild.
Wie ekelhaft.
Ja, vor allem, wenn du dann halt quasi nochmal dir vor Augen führst, dass jedes von diesen roten Fähnchen halt für irgendwie ein forensisches Beweismittel steht, ne?
Total.
Ja, und wenn du dir vor Augen führst, dass er dort mit seiner Familie gelebt hat,
ja,
dass seine Kinder vielleicht im Wald gespielt haben und sowas, ja? Also, boah.
Ja.
Schrecklich.
Und sie finden auch neben den Knochen Patronen, Handschellen und tatsächlich bei den Handschellen sind die Scharniere und da drin ist noch ein Arm. Also ein Knochen, ein ganzer.
Also der hat die quasi einfach quasi mit Handschellen gefesselt, einfach die Leiche dann da entsorgt. So.
Scheinbar.
Gar nicht die Handschellen abgenommen. Ja.
Ja, und scheinbar auch nicht groß vergraben, ne?
Nee.
Einfach abgelegt und vielleicht ein bisschen ein paar Sträucher drüber und fertig.
Ja, die Suche geht dann weiter, 2 Wochen lang. Und die Ermittler finden dann 3 Orte mit Knochenansammlungen. Und die unterteilen das in Area 1, Area 2 und Area 3. Und die Area 1 ist größtenteils verbrannt. Und da sind dann quasi die Knochen gebrochen und es sind dann nur diese kleinen Fragmente. In der Area 2 ist es auch so, also sie befinden sich quasi an unterschiedlichen Orten vom Haus aus gelegen. Und in der Area 3 sind die Knochen nicht verbrannt. Das Seltsame dabei ist, es werden sonst keine ganzen Schädel gefunden. Und dann kommen 2 Männer auf sie zu, 2 Nachbarn, und sagen ihnen, sie sollen mal bei ihnen weitersuchen auf dem Grundstück, weil sie haben eventuell Beweise, die sie interessieren könnten. Und die finden sie in einem Bach, der neben Baumeisters Grundstück verläuft. Da finden sich nämlich 1000 Skelettreste und teilweise auch vollständige Knochen. Der hat die da quasi einfach über die Grundstücksgrenze rübergeschmissen. Egal, was damit passiert. Genau. Der läuft so quasi dazwischen.
Wussten die Nachbarn das? Haben die die Sachen auch vorher schon gesehen? Es klang ja jetzt so ein bisschen, als ob sie schon was gewusst hätten.
Ja, das ist nicht so ganz klar, ob sie dann vielleicht einfach genauer geguckt haben in die Richtung, okay, da ist irgendwas los, und sie sind dann in die Richtung gegangen. Und also wenn das genauso groß ist wie das Grundstück vom Herr Baumeister, dann kann es sein, dass sie da nicht oft waren, weil es riesig ist.
Ich nehme an, dass denen vielleicht schon vorher so komische Sachen oder dass zumindest was Komisches entsorgt wurde, aufgefallen ist, aber die haben natürlich nicht gedacht, dass das Leichen sind, ne? Und als dann da die Polizei vor Ort war, dann haben die 2 und 2 zusammengezählt und gesagt so, ey, guck vielleicht mal bei uns nach, ne?
Ja, vielleicht genau. Dachten die auch, das sind einfach so Tierüberreste, je nachdem, wie gut man sich ja auskennt, und wie gut die Sachen erhalten sind, weiß man ja auch vielleicht nicht, was es das überhaupt ist. Also dann ärgert man sich vielleicht so, ach, der blöde Nachbar schon wieder, aber hinterfragt es vielleicht auch gar nicht so. Genau. Wir sind jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo die Polizei 600 Knochenüberreste gefunden hat und 10.000 Knochenfragmente. Damit können sie mit DNA 11 als ganze Menschen zusammenführen, aber noch nicht identifizieren. Die Polizei schätzt anhand der Anzahl von den Knochen und Knochenteilen, dass es 15 bis 20 Männer sein müssen und dann halt auch noch wahrscheinlich die Männer des Interstate 70 Stranglers. Und dann stellt sich halt nicht die Frage, wo, sondern wie viele.
Ja, krass. Ja, das ist dann irgendwann reine Mathematik, ne? Ich glaube, der menschliche Körper hat irgendwie so etwas über 200 Knochen. Ich glaube, 210, 6, 5, keine Ahnung, irgendwie sowas.
Ich hätte ja 256 gesagt.
Nee, es ist eine niedrige Zahl. Knapp über 200. Irgendwie, ich glaube, Babys haben deutlich mehr, aber die wachsen dann irgendwann zusammen teilweise. Und dann, also ich glaube, es sind 350 bei Babys und dann werden es irgendwie 210 oder so.
Wie die Fontanelle, die sich dann schließt am Schädel und sowas.
Genau,
ne?
Ja. Und dann kannst du natürlich irgendwie gucken, dann hast du, keine Ahnung, der und der Knochen, den hast du dann so und so oft, den findest du dann kannst du halt errechnen, ne? Okay, das müssen 10, 15 Männer gewesen sein, das ist schon krass, dann, das muss so eine krasse Arbeit sein, da dieses Puzzlespiel zu spielen, diese Knochen zuzuordnen und dann zu gucken, was gehört wohin und wie viele Leute liegen hier begraben, ne?
Ja, total.
Sehr gut, Fabian, sehr gut. 206 bis 212 reguläre Knochen. Säuglinge haben über 300, von denen einige im Laufe der Zeit zusammenwachsen.
Top. Chapeau. Ja,
manchmal sage ich schlaue Sachen, ja.
Nee, es ist Wahnsinn. Also ich dachte tatsächlich auch zuerst, als ich so die pure Zahl gesehen habe, dass es so ein, ja, man kennt es ja so von den Medien, dass die manchmal so Dinge formulieren, wo man sich denkt, ja, das ist übertrieben. Und als ich dann in die Recherche gegangen bin und gemerkt habe, okay, das ist jetzt nicht einfach so Clickbait, ich meine das wirklich ernst, das ist wirklich so, war ich richtig schockiert, dass man den Fall nicht kennt. Weil da ja so viele Menschenleben irgendwie dranhängen und involviert sind und es ist noch kein Ende. Also wir sind noch in der Geschichte.
Ja, aber auch da, ich bin ganz oft so überrascht, wenn bei Fällen, die unbekannt sind. Es gibt Fälle, die sind so super bekannt, die kennt jeder Mensch, ne? Und auch andere Fälle, zum Beispiel unser Fall Prediger, den hatten wir ganz früh. Das ist so ein Fall, der hat so alles. Der hat einen mysteriösen Tod, der hat so einen geheimen Code und komische Beweise und so. Das ist so ein Fall, den in meinem Empfinden muss den jeder True Crime Fan kennen, weil der einfach so schräg safe ist, ne?
Ja, aber der ist total schräg, aber auch der nimmt einen so richtig mit, ne? Ich bekomme heute noch so Gänsehaut, wenn ich über den Fall nachdenke, ja, und den Geldschein.
Das ist so einer meiner absoluten Lieblingsfälle und den kennt keine Sau. So, das ist so für mich absolut nicht begreiflich, ne? Und so andere Fälle, die objektiv gesehen eher unspektakulär sind, die kennt einfach jeder dann teilweise. Ich weiß auch nicht, nach was für Parametern sich das dann manchmal so entscheidet, welcher Fall einfach bekannt wird und welcher nicht.
Das ist irgendwie strange, ne? Emily, du hast gesagt, wir sind noch mittendrin, die Reise ist noch nicht abgeschlossen, aber eine Frage hätte ich jetzt doch schon.
Ja.
Weiß gar nicht, ob du das irgendwie vorhin schon vielleicht irgendwann an irgendeiner Stelle gesagt hast und ich habe es nicht mitbekommen. Wir haben ja über das Thema Sexualität auch gesprochen, Homosexualität. Ja. Ich habe aber bisher nicht einmal mitbekommen, dass er mit einem anderen Mann geschlafen hat.
Tatsächlich hat er das bis zu seinem Tod geheim gehalten. Wir kommen aber ganz am Schluss auf noch so die Spekulationsebene und eventuell spielt es da noch mal eine Rolle. Genau, aber auf jeden Fall nichts Bestätigtes von irgendeiner Affäre oder irgendwie sowas.
Weil es ja bisher auch so sein könnte, dass er einfach nur homosexuelle Männer gehasst hat und sie deswegen umgebracht hat.
Ja, ich finde das eben ganz interessant, wenn man das am Anfang mit einbezieht, dass er ja gesagt hat, okay, quasi alles Schlechte an ihm ist seine Krankheit und dann quasi die Krankheit und alles Schlechte, was damit verbunden ist, irgendwie zu seinem Feindbild wird.
Genau, und dann quasi die anderen schwulen Menschen auch als krank gesehen hat, dann, weil er das aus sich selber abgeleitet hat, ja.
Genau. Wir machen weiter. Und zwar der logische Schritt und die Frage, die ihr euch wahrscheinlich alle stellt, ist, jetzt wird er ja vermutlich festgenommen. Der ist momentan mit seinem Sohn am Haus am, ich hoffe, ich habe das richtig geschrieben, am Wawasee. Kann sein, dass meine Autokorrektur mir einen Streich gespielt hat. Aber die haben auf jeden Fall ein Haus am See. Und die Mutter, natürlich voller Sorge, die war nämlich nicht dabei, und hat dann aber per Gerichtsbeschluss veranlasst, dass ihr Sohn wieder zu ihr nach Hause kommt. Also die hat zu dem Zeitpunkt nicht auf der Fox Hollow Farm mehr gelebt. Genau, aber das ist auch das Einzige, was passiert, denn es gibt keinen Haftbefehl. Herb Baumeister wird nicht festgenommen. Laut dem Staatsanwalt gibt es nicht genügend Beweise. Sie denken auch, er flieht nicht. Doch er floh, als sein Sohn weg war. Und mehr Knochen werden gefunden und Baumeister bleibt verschwunden. So, und jetzt wird er am 3. Juli 1996 in Ontario, Kanada gefunden. Er hat sich mit 49 Jahren in den Kopf geschossen. Er hinterlässt einen Brief mit keinen Worten über seine Tat, sondern endet in einer Quelle, wurde das erwähnt, und ich fand das besonders perfide, wenn es wirklich stimmen sollte, mit ich esse jetzt ein Erdnussbutter-Sandwich und gehe dann schlafen. Und damit endet die Erzählung über den Serienmörder Herb Baumeister, nach der man zwar weiß, wer es gewesen ist, aber ohne Gerechtigkeit und ohne Ermittlungen, oder? So, jetzt erstmal, bevor wir in die Spekulations- und Doku- und weiteren Ermittlungsebenen eintauchen. Was sind eure Gedanken?
Ja, also grundsätzlich erstmal die Figur Herb Baumeister. Also angenommen, er hatte diese homosexuellen Neigungen und hat das immer als Teil seiner Krankheit oder seiner psychischen Störung empfunden. Das ist natürlich unheimlich tragisch, ne? dass du in so einem konservativen Umfeld aufwächst, dass du etwas, was zu dir gehört, inhärent, wie halt eben deine Sexualität, dass du die als Störung empfindest, zumal es halt einfach nur Homosexualität, also eine ganz legitime Form der Sexualität ist. Also wie gesagt, Pädophilie, da sind wir in einem Feld, da kannst du auch nichts für, wenn du damit geboren bist. Das ist natürlich eine nicht gesellschaftskonforme Form der Sexualität. Da bist du dann gezwungen, das nicht auszuleben und zu therapieren, aber er hätte zu einer anderen Epoche oder in einem anderen Umfeld seine Homosexualität ganz normal ausleben können und sich nicht dafür schämen müssen. Ne? Und das ist immer tragisch. Und dann ist halt die Frage, warum hat er angefangen zu töten? War es einfach dieser Hass auf die Leute, die das frei ausleben konnten, was ihm verwehrt geblieben ist? Oder generell einfach der Wunsch zu töten, und er hat einfach da gejagt, wo es für ihn am leichtesten schien? Das weiß man ja nicht, ne? Aber das macht diesen Fall so unbefriedigend, dass man sehr, sehr viel spekulieren kann, aber sehr, sehr vieles auch im Dunkeln bleibt, dadurch, dass er sich halt das Leben genommen hat und dass offensichtlich auch keiner ihn so richtig kannte.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, ich finde es ungemein feige, ehrlich gesagt. Also es ist schon heftig, wie viel Leid und Fragezeichen der hinterlässt. Und ich meine, so seine ganze Familie ist einfach Opfer. Ja.
Auf jeden Fall.
Also das ist einfach krass, dass er... es ist ja vollkommen irrelevant, dass wir jetzt keine Antwort haben, wir als Podcaster, ja. Es geht ja darum, dass die Angehörigen der Opfer keine Antwort erhalten.
Ich frage mich
gerade. Übrigens ist es auch sehr heftig, dass die Opfer auch komplett anonym sind, weil das ist nämlich nochmal so ein anderes Thema.
Da kommen wir noch hin. Also
da kommen wir noch hin. Okay, das finde ich nämlich eigentlich also genauso dramatisch eigentlich, weil man, wenn es so sein sollte, dass man aus diesen gesellschaftlichen Gründen die halt quasi klein hält, diese Individuen, die dahinter stecken. Und ansonsten finde ich es halt einfach super feige. Ich finde es super egoistisch und ja, so, Punkt.
Es ist natürlich auch krass, dass...
mir fehlen auch, die Motivation fehlt mir natürlich auch. Also ich würde natürlich auch gerne viel mehr erfahren, ja. Also ist es wirklich so ein Selbsthass gewesen und so. Das sind natürlich alles Fragen, die ich auch habe, ja. Aber so meine, sag ich mal, erste moralische, menschliche Wertung des Ganzen ist irgendwie feige.
Es ist halt auch krass, dass den Behörden schon Informationen vorlagen, die in seine Richtung gedeutet haben und einfach da nichts draus geworden ist. Erstmal, dass er so weitermachen konnte. Das haben wir ja auch ganz oft, dass Serientäter viel, viel früher hätten gestoppt werden können, wenn die Behörden einfach mit offenen Augen durch die Gegend gegangen wären oder ihre Quellen ernst genommen hätten. Ne?
Ja, total.
Und ich lese gerade kurz quer so und ich frage mich, wie hat man seine Leiche identifiziert? Hat man das mit DNA-Proben gemacht? Weil er hat sich mit einer 357er Magnum in den Kopf geschossen. Da ist vom Kopf nicht mehr viel übrig. Also es könnte halt auch rein theoretisch sein, dass das einfach nur irgendeine kopflose Leiche war, die er quasi da hingelegt hat, und er lebt irgendwo, das sagt jetzt mein True Crime Alu-Hut, dass das so eine Exit-Strategie war, und er hat da einfach irgendwen hingelegt und lebt jetzt, weiß ich nicht, in Alaska in irgendeiner einsamen Hütte.
Ja, hoffentlich nicht.
Es sei denn natürlich, man hat ihn wirklich einwandfrei mit Fingerabdrücken oder so identifizieren können, aber an seinem Kopf hat man ihn bestimmt nicht identifiziert, sag ich mal.
Das kann ich nicht sagen. Weißt du nicht, also es wird immer nur von einem Kopfschuss geredet und also...
Ja. Aber mit, wie gesagt, mit dem Kaliber, wo vom Kopf nicht mehr viel übrig bleibt. Also das ist...
Also er wollte auf Nummer sicher gehen, wenn das wirklich ist.
Definitiv.
Also was ich jetzt auch quasi im Nachhinein noch so ein bisschen als Infos vielleicht an euch weitergeben wollte, ist so Sachen, die quasi in der Doku und in weiteren Ermittlungen quasi angesprochen wurden, wo ich aber nicht quasi... die ganze Zeit weiß, ob das so hundertprozentig stimmt, weil es halt nie von einer Polizei oder einer öffentlichen Quelle, ja, wie öffentlich sind dann Dokus, weiß man dann auch im Hintergrund nicht so dolle. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Fragezeichen. Und zwar ist der Weg vom Pool, wo er anscheinend die meisten Leute quasi getroffen hat und dass dann auch die Tat, wenn das so passiert ist, wie bei dem Mann, der ihm entkommen ist, passiert ist, ziemlich weit. Ich habe das ausgerechnet, das sind 152 Yards und es sind circa 140 Meter, aber mit einem toten Körper. Und dann auch Berg...
Gut, mit der Schubkarre oder so ist das kein Problem, ne?
Ja gut, aber also es gibt so ein paar Fragezeichen, weil es gibt noch einen Mann, der tatsächlich zur Polizei gegangen ist und über einen Brian Smart berichtet hat. Und dieser Mann heißt Mark Goodyear. Und der kam auch in der Doku vor. Und der Mann ist mir so suspekt. Seine ganze Art, der ist tatsächlich auch einer, der zugibt, mit Herb Baumeister eine Art Beziehung gehabt zu haben. Also öfter mal nicht nur Geschlechtsverkehr, sondern auch wirklich Treffen gehabt zu haben. Und hat aber erst, also er hat immer sehr zweifelhafte Angaben gemacht, zumindest erst der Polizei. Erst dann quasi als 1994, der Mann hieß Tony Harris, dann quasi Herb als Herb identifiziert hat, hat man dann die Parallele zwischen Brian Smart und Herb Baumeister anhand von der anderen Aussage quasi auch nochmal belegen können. Und alles, was man so weiter über Herb Baumeister weiß, auch die Dinge, die ich euch teilweise erzählt habe, sind Aussagen von Mark Goodyear. Und da fragt man sich, also vor allem die Reddit-Bubble ist da explodiert. Ist er nur ein Überlebender von Baumeister oder ist er der Komplize?
Gut, klar, ich meine, das ist natürlich immer möglich, dass es da Komplizen gibt. Du hast jetzt darauf angespielt, du hast es jetzt auch an dieser Entsorgungsstrecke quasi festgemacht, dass es für einen Mann unter Umständen relativ schwer ist, diese Strecke zurückzulegen mit Leichen. Ne?
Also ich weiß jetzt nicht, also weil das ist quasi nur eine Strecke und es gab ja drei verschiedene Orte, wo die so abgelegt wurden. Also
es ist halt eine Farm, ne? Also der Gedanke, dass es da wahrscheinlich sowas gab wie, weiß ich nicht, Sackkarren oder Schubkarren oder so, das ist ja wahrscheinlich ein naheliegender Gedanke, ne? Und da kannst du halt einfach so einen Menschen auch einfach reinlegen und den dann wegfahren. Aber klar, kann natürlich ein Komplize auch immer eine Rolle gespielt haben. Wir wissen ja einfach viel zu wenig.
Ja, auf jeden Fall. Und es wurde auch übermittelt, dass der Herb mal von der Polizei in seinem Auto gestoppt wurde, weil er darin geschlafen hat. Und dann haben sie anscheinend Videotapes auf der Rückbank gesehen. Und als die Ermittler ihn aber dann quasi fanden, tot, also sie haben das Auto quasi dann aber nicht gefunden, also weil sie haben das Auto nicht gefunden und auch nicht die Tapes. Das heißt, es ist möglich, dass es Tapes gab. Da berichten auch manche Leute in der Doku, dass er anscheinend eine ganze Wand voller Videokassetten hatte. Also es ist gut möglich, dass er das gefilmt hat einfach. Aber wo das abgeblieben ist, keine Ahnung. Und das sind halt so Fragezeichen, die ich gerade so schlimm finde, weil es keine weiteren Ermittlungen gibt. Also weil...
Ja, ich fühle das. Ich bin ja auch so, dass ich dann immer will, dass es da noch irgendwie eine größere Geschichte hintergibt, ne? Und es ist so langweilig, wenn er sich jetzt einfach, wenn er alleine Täter war und hat sich dann erschossen, es gibt keine Antworten. Man will einfach, dass es da noch vielleicht einen Mittäter gab und irgendwie ein bisschen was Größeres dahinter steckte, ne? Und ja, wie gesagt, möglich ist alles. Auf jeden Fall.
Also wenn wir jetzt ganz doll in die Aluhut-Fraktion abdriften, könnte man natürlich auch sagen, es kann ja auch sein, dass er von seinem Komplizen quasi ermordet wurde, sagen wir mal, oder beseitigt wurde und der dann mit dem Auto und den Videotapes, weil er dann quasi gut rauskommt aus der ganzen Nummer, weil ihm da nichts nachgewiesen werden kann. Und der Schuldige ist tot.
Es kann aber auch sein, dass Herb einfach nur ein Lakai war. Ja, also erstmal finde ich es widerlich, diesen Gedanken, dass das gefilmt wurde möglicherweise, so das erstmal so als Aussage kann man so stehen lassen. Dann muss ich sagen, dass ich habe jetzt auch parallel ein bisschen gegoogelt und mir auch die Bilder von Mark Goodyear angesehen und der wirkt natürlich auch so, sag ich mal, sehr speziell. Ja. Ja, also gerade in dem Kontext sieht er auch irgendwie, weiß ich nicht, man soll ja nicht oberflächlich über Menschen urteilen, ja, aber in dem Moment, wenn man sowas weiß und was er da für einen Kumpel vermeintlich hatte, dann sieht er umso spezieller aus, sagen wir mal so.
Er hat auch sehr komische Aussagen getätigt, wie zum Beispiel, also dieses Interview in der Doku, die wurde halt auf der Fox Hollow Farm gemacht und er kam da rein und war so, ich weiß nicht, ob er das sarkastisch gemeint hat, aber er meinte so, ach, dieser Ort, der ist so voller Leben, so nicht wörtlich übersetzt, aber so im übertragenen Sinne und so öfter mal so, ihr müsst euch das unbedingt anschauen, das ist verstörend. Also es ist sehr seltsam.
So, und jetzt kommt eigentlich, finde ich so, wenn du mal überlegst, was ist so der Punkt, der uns hier an der Stelle so stört, ist ja im Prinzip, dass Herb Baumeister bisher als absoluter Einzelgänger gezeichnet wurde, würde ich mal sagen. Er war offensichtlich ein Familienmensch, der aber vermeintlich auf seine Familie keinen großen Wert gelegt hat. Er war so ein Businessmensch, hat viel gearbeitet, war im Außendienst, war viel unterwegs, hat als Einkäufer beruflich viel zu tun gehabt und hatte offensichtlich aber auch Zeit, um seinen Hobbys, sag ich mal, nachzugehen. Und dass er eine Freundschaft irgendwo entwickelt hat, sag ich mal, alles sozusagen seine seine soziale Aktivitäten betrifft, haben wir bisher nichts erfahren. Und das ist, glaube ich, so dieser Störmoment, den man hier auch hat, dass man sich fragt, okay, wo kommt jetzt auf einmal ein bester Freund her? Und wie kann das sein, dass dieser beste Freund zufälligerweise auch aus dieser Szene kommt?
Ja,
und dadurch kommt, glaube ich, automatisch, Entschuldigung, diese Unterstellung, dass dieser beste Freund irgendwas damit zu tun haben kann. Oder wenn das auch ein jemand gewesen sein sollte, mit dem der irgendwie Liebesbeziehungen hatte oder sowas.
Ja,
dass dieser Typ kein Opfer wurde.
Ja, und Digga, du hast gesagt, der sieht schräg aus. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, du hast das ja sehr wohlwollend umschrieben. Der sieht ja aus, als ob der aus dem Film The Hills Have Eyes rausgesprungen ist. Also da denkst du automatisch wirklich, der muss ja beteiligt gewesen sein. Gut, der blickt auch auf dem einen Foto, was ich gesehen habe, maximal wahnsinnig in die Kamera, aber das ist
ja, es ist vielleicht auch unglücklich getroffen, keine Ahnung. Ich meine, jeder Mensch sieht aus, wie er aussieht, da kann ja keiner was für. Aber ja,
er kam mir, er kam mir wirklich so suspekt vor, dass ich mir auf YouTube ein Video über jemanden angeschaut habe, der bestimmte Verhaltensweisen analysiert und der dann auch so bestimmte Sachen, die er so macht, in dem Gespräch so gesagt hat, okay, er sagt zwar, das ist für ihn das letzte Interview, aber er berührt die Sachen, die er anspricht, nur so oberflächlich und verweist dann darauf, ja, da kann er mal wann anders nochmal drauf eingehen. Also er übernimmt so die Kontrolle über das Gespräch. Und das finde ich auch sehr interessant.
Ich liebe diese Videos. Es gibt so ein Video, das sind auch so vier Typen, ich weiß gerade gar nicht, Behavior Panel oder irgendwie, keine Ahnung. Das sind so vier Leute, die auch als Ausbilder so für Verhörtechniken für Bundesbehörden in Amerika gearbeitet haben, FBI, CIA, alles Mögliche. Und die analysieren dann auch so Filmausschnitte und Videomitschnitte von so Verdächtigen und von Leuten. Die haben auch bei diesem Johnny Depp Amber Heard Prozess damals dann so deren Mimik und Gestik vor Gericht analysiert. Und ich finde das so krass, was so Leute rauslesen können aus so den einfachsten Sachen. Das ist absolut crazy.
Ja, total. Ja, es gibt tatsächlich jetzt noch eine letzte Sache, die mich auch noch mal sehr beschäftigt hat. Also egal in welches Kapitel von diesem Fall man geht, es gibt immer einen Punkt, der einen so trifft. Und das ist, das sind die Opfer. Und zwar ist das Problem, dass nur ein paar identifiziert wurden. Und die haben zu den Familien gesagt, ich weiß nicht, wer es zu ihnen gesagt hat oder ob das so common in den USA ist, dass wenn die Familie wissen wollen, ob zum Beispiel ihr jahrelang vermisster Sohn unter den Opfern ist, müssen sie es selber zahlen. Und
das ist ja weird.
Ja, und da gab es vor allem einen Fall, wo eine Mama berichtet hat von einem, der hieß Alan. Und die hatte Krebs im Endstadium und die wollte halt unbedingt wissen, ob da ihr Sohn dabei ist. Und der wurde dann tatsächlich auch identifiziert. Und das finde ich immer auch besonders wichtig, dass man so auch den Opfern so noch eine Minute widmet. Und zwar die Männer, die identifiziert wurden und namentlich Opfer sind, die auf dem Anwesen der Fox Hollow Farm gefunden wurden, sind Roger Goodlett, 33, Stephen Hale, 26, Richard Hamilton, 20, Manuel Residence, 34, Jeffrey Jones, 31, Michael Kiern, 24, Johnny Bayer, 20, Alan Livingstone, 27, Alan Wayne Brousard, 28 und Jeffrey A. Maurer. Die letzten zwei wurden erst 2024 identifiziert. Genau,
alle
sind
so jung,
ja.
Alle so am Anfang ihres Lebens, also maximal so Anfang 30, was ja auch im Prinzip wirklich so, ja, wirklich der Lebensanfang ist. Ne? Das ist so krass, wie viele Menschen da einfach um ein weiteres Leben betrogen wurden, auch wieder in diesem Fall.
Total. Ich finde es auch so schlimm, also für die Familien, also weil das ist irgendwie so grausam zu wissen, okay, ich will wissen, ist der dabei? Es gibt auf jeden Fall GoFundMe-Links, habe ich gesehen, von ein paar Familien, die halt sparen wollen, um eben zu schauen, ob ihr Angehöriger da dabei ist. Würde ich aufpassen, weil ich immer nicht weiß, wie 100% die so sind, weil ich glaube, es gibt Leute, die das auch ausnutzen.
Safe, leider, ja.
Ja, genau, aber es gibt auf jeden Fall, also ich glaube, mittlerweile sind es tatsächlich sogar 12, aber weil es noch nicht bestätigt wurde, habe ich lieber jetzt erstmal die 10, glaube ich, waren es, genommen. Genau, aber ich hoffe natürlich, dass sich da noch was tut, weil, also es ist ja nicht nur für die Angehörigen, sondern ich weiß nicht, also es hat so einen üblen Beigeschmack, dass man dann sagt, nicht mal für die Angehörigen, wenn man schon nicht weiter ermittelt und der man keine Gerechtigkeit erfahren kann, dann
Es ist so unglaublich, dass das so hingenommen wird, ne? Also das ist so, das glaube ich, was uns so empört an der Stelle. Ich finde, wir dürfen nicht vergessen, dass es ja auch noch die Opfer des Interstate 70 Stranglers gibt. So. Und all das ist es ja auch ungeklärt, ob er überhaupt was damit zu tun hat oder nicht. Also die Vermutung ist recht hoch, aber es ist ja eine Riesenzahl an Opfern. Und wie du eben erwähnt hast, ist es ja so, dass sich mal gesellschaftlich bedingt diese Homosexualität nicht wirklich öffentlich ausgelebt werden durfte, was ja dazu geführt hat, dass viele Leute mit diesen Nicknames so underground in der Szene unterwegs waren. Und das bedeutet ja auch, dass viele Familien, die vielleicht Angehörige vermissen, überhaupt gar keine Ahnung haben, ob ihre, keine Ahnung, Söhne, Männer, Neffen, was auch immer, überhaupt in dieser Szene aktiv waren.
Total.
Ja, das ist etwas, was ich an so Fällen mit so anonymen Opfern immer ganz, ganz schrecklich finde, dass da teilweise wirklich viele, viele Hinterbliebene sind, Familien sind, die eben keine Ahnung über das Schicksal ihrer Liebsten haben. Ne? Das sind dann Menschen, die verschwunden sind, die aus deren Leben gegangen sind und wo einfach für die nicht feststeht, dass die gestorben sind. Die einfach vielleicht ihr Leben lang nach Antworten suchen oder sich fragen, warum ist unser Sohn nicht mehr aufgetaucht, was macht der, genau. Und einfach nicht wissen, dass er so ein schlimmes Schicksal genommen hat. Das berührt mich auch jedes Mal sehr, ja.
Ja, richtig. Und es war ja auch einfach für die vielleicht nicht zuordnenbar. Wie sollen die vielleicht auf die Idee kommen, dass sie halt genau dort möglicherweise, dass die Kinder oder wie auch immer, was dort vielleicht Opfer geworden sind. Ja, das ist ja ein bisschen wie Lanovia, unsere Folge, weißt du?
Ja, oh ja,
wo man auch nicht wusste, so, hey, ich meine, dieser Zusammenhang, den muss man erstmal klarkriegen, ja, auf sowas kommt man ja nicht.
Ja, total. Und ich finde, es sind halt so viele Fragezeichen in diesem Fall und ich verstehe nicht, warum man dann einfach nicht sagt, okay, das hilft ja auch den Opfern, damit klarzukommen, weil es ist ja nichts schlimmer als so eine Ungewissheit. Also das macht einen ja komplett fertig. Dann haben sie lieber einen Platz, wo sie trauern können und was auch immer. Aber also dieses nicht mal versuchen, da zu schauen, was kann man für die denn tun? So, das ist deswegen, also hat mich dieser Fall, glaube ich, auch so beschäftigt und gleichzeitig war es so unglaublich schwierig aufzubereiten, um,
glaube ich.
Ja. Und die validen Informationen zu finden. Und ich hoffe, das ist alles so in Ordnung, wie ich das gesagt habe. Wie gesagt, ich habe mich vor allem auf dieses Buch bezogen. Das hat einer der Ermittler, glaube ich, tatsächlich geschrieben.
Schau mal ganz kurz. Das ist eine sehr, sehr gute Quelle, ja. Also, wie gesagt, es ist teilweise wirklich auch problematisch, so unbekanntere Fälle zu recherchieren. Das kenne ich ja selber. Aber ein Buch, das der Ermittler geschrieben hat, sollte auf jeden Fall eine valide Quelle sein, ja.
Also die Doku ist auf Disney Plus und Apple TV oder so und heißt The Fox Hollow Murders, Playground of a Serial Killer. Also die ist, ja, also nicht schlecht. Also gibt bessere, aber da bekommt man, finde ich, das All-Around-Paket. Und jetzt schaue ich ganz kurz, wie das Buch heißt, falls es jemand interessiert.
Ich finde es so schade, dass so ein unbefriedigender Beigeschmack einfach bleibt, weil so viele Fragen offen bleiben. Das macht natürlich auch so ein bisschen den Reiz dann aus, dass man über so einen Fall diskutieren kann, aber es ist natürlich auch unterm Strich einfach super, super unbefriedigend. Dass viele Leute hassen Cold Cases, weil so viele Fragen offen bleiben und das ist ja im Prinzip, auch wenn es ein gelöster Fall ist, wir haben einen Täter, aber es ist ja trotzdem nichts anderes als ein Cold Case, weil einfach auch so viel einfach unbeantwortet ist. Ne? Ja, toll, wir haben den Täternamen, aber wir haben so viele andere Puzzlestücke einfach nicht, die uns fehlen. Das ist, finde ich, maximal unbefriedigend.
Ja, aber weißt du, wir haben einen Täter, ist auch wieder relativ. wir haben also auch keine hundertprozentigen Beweise und das finde ich eigentlich so schlimm. Was wir klar haben, ist, dass dieser eine Typ ihn wieder erkennen konnte. Ja, wir haben klar, dass er auf seiner Ranch, da auf seiner Farm, da so viele Leichenteile hatte. Aber weiß ich doch nicht, ob seine Frau den nicht alle umgebracht hat.
Ja, also
Beweise haben wir eigentlich gar keine.
Das ist auch nochmal so eine Sache. Also da wird auch, also die hat auch schon sehr viel dazu gesagt, wo man auch so ein bisschen, ja, der Schwabe wird sagen, so ein Geschmäckle hat und sagt, okay, wusstest du nicht vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr? Deswegen, genau, ich muss meine Aussage von gerade revidieren. Also tatsächlich hat es nicht der Mann geschrieben oder jemand geschrieben, der die Ermittlung geleitet hat, sondern es lebt jetzt ein Paar auf der Fox Hollow Farm und der ist quasi, der kooperiert komplett auch mit den Opfern und der lässt auch immer so, also für die Doku und so. Und der hat sich halt dem Fall komplett angenommen und hat gesagt, okay, er durchsucht das Haus, er schaut, wie er das aufbereiten kann und sowas. Deswegen.
Also ich schätze mal, das ist so der einzige moralische Deal, den du eingehen kannst quasi, um da deinem Trauma zu entkommen, auf so einem Haus, in so einem Haus leben zu können müssen. Wahrscheinlich war es ein Schnapp und er hat dann zugeschlagen. Also ich käme niemals auf die Idee, dort einzuziehen.
Wobei ich das
also,
super interessant ja. finde. Ich finde das super, super interessant, wenn der dann da vielleicht auch noch so irgendwie so Material, Originalmaterial von den Baumeisters da irgendwie findet. Ne? Ich,
ja.
ich,
natürlich ich, ist das interessant, ich, aber ich, da ziehe ich doch nicht rein,
ich war, um dort wirklich ich, zu leben. Ich war vor Jahren mal, was heißt vor Jahren, das ist echt super lange her, 2003, 4, 2, keine Ahnung, also super, super lange her, da war ich auf einer Weihnachtsparty, erster Weihnachtsfeiertag, glaube ich, in unserer Heimatstadt und das war so ein WG-Haus in der Nähe vom Stadion. Also wir haben auch ein Stadion in Siegen und da gab es in so einer Seitenstraße so ein WG-Haus, das war eine Neugründung und das war früher irgendwie ein Pfarrhaus oder sowas. Und die hatten dann noch so auf dem Speicher die ganzen Sachen von den Vormietern, von den Vorbesitzern, die da waren, hatten die so einfach dagelassen. Und das war so ein Speicher, du konntest über so eine Dachluke da reinsteigen. Und ich bin dann irgendwann da hochgeklettert mit ein paar Kumpels. Wir wollten einfach nur ein bisschen von der Party chillen. Wir wollten so unsere Ruhe haben, unser Bier in Ruhe trinken. Und dann ist uns aufgefallen, dass das noch so möbliert war. Da hatte offensichtlich der Sohn gewohnt, so in der Dachstube, ne? Und dann haben wir so die Schränke aufgemacht aus Neugier und dann waren da so Tagebücher von dem. Und dann haben wir diese Tagebücher gelesen und da hat er so das inzestuöse Verhältnis zu seiner Mutter und seiner Schwester beschrieben. Und das war so richtig krank. Also das war so ein Typ, der hatte so einen Hang zu Astrologie, also da ging es viel um Sterne, aber auch so Neonazi-Scheiße. Und der hatte offensichtlich Sex mit seinen weiblichen Familienangehörigen. Und im Endeffekt saßen wir dann da so mit 6 Leuten die halbe Nacht und haben diese Tagebücher, haben uns so gegenseitig so Passagen vorgelesen, weil wir es nicht fassen konnten, ne? Weil es so übertrieben crazy war, was wir da gelesen haben. Ne?
Also was machst du auch mit so einem Wissen? Ne?
Ja.
Also ich finde, da, du hast ja dann, also ist die Frage, hast du irgendeine Verantwortung, dann mit sowas umzugehen?
Also wir wussten,
oder eigentlich ja nicht, das ist ja ein Eingriff in die Privatsphäre.
Ja, ja.
Und du dürftest ja eigentlich, das hat ja auch was Verbotenes, ne? Das ist krass,
also
wirklich krass.
Wir wussten dann von den neuen Mietern, wir haben da mit denen gesprochen, wir wussten dann, okay, die Eltern, die sind schon lange tot und dieser Sohn, der da oben in der Dachkammer gewohnt hat, das Haus ist frei geworden, weil der kurz davor in die Psychiatrie verlegt worden ist.
Das heißt, er konnte die Bücher auch nicht weg, okay.
Genau, und dann deswegen konnten die dann das Haus mieten und das war halt oben alles unangetastet, ne? Aber das war echt ein crazy Abend.
Glaube ich.
Ja gut, aber ich glaube, dass alle Firmen, die irgendwie Hausräumungen und sowas machen, ja, dass es für die halt auch immer so ein kleines bisschen Schatzsuche ist.
Safe,
also ja,
safe.
Das, also so diese kleine Faszination sozusagen kann ich schon durchaus verstehen, weil es ja irgendwie auch für den Menschen, und ich rede nicht nur von Voyeuristen oder so, nee, gar nicht, sondern auch nicht von Neugier. Es geht einfach, glaube ich, darum, dass man halt letztendlich dem Ganzen viel abgewinnen kann und dass es halt irgendwie auch interessant ist, sich sozusagen andere Lebensläufe anzusehen und andere Historien, Lebenshistorien eigentlich. Und an Gegenständen haftet halt so viel Persönlichkeit, weißt du? Und diese Faszination kann ich, sag ich mal, aus so einer, keine Ahnung, pseudohistorischen Perspektive auf jeden Fall auch teilen.
Ja.
Was da noch so ein besonders kranker Aspekt war an dieser Nummer, da standen dann in diesen Tagebüchern immer so, da war so eine Stelle, wo es dann irgendwie darum ging, so, dass der Sex mit seiner Schwester hat. Und dann stand so in einer anderen Handschrift daneben so, recht so, mein Sohn, wahre Liebe gibt es nur in der Familie. Also als ob der Vater so die Tagebücher des Sohnes kommentiert hätte. Kann natürlich auch sein, dass der Sohn einfach mit einer anderen Handschrift dann so getan hat, als ob sein Vater ihn bestärken würde. Das weiß man ja nicht, ne?
Und naja, du hast ja auch gesagt, dass er eingeliefert wurde. Also von daher weißt du jetzt auch nicht, ob das jetzt alles stimmt, genau, was da stand.
Man kann das jetzt nicht abschreiten. Und das Krasse war, es stand halt auch der Name so auf dem Einband. Und ich kannte diesen Nachnamen, weil der Vater war ein Lehrer von meinem Vater, den mein Vater so sehr in sehr, sehr hohen Ehren immer gehalten hat. Weißt du, so ich kannte den Namen, weil mein Vater immer gesagt hat, so, das war so ein Typ, der ihn sehr geprägt hat. Weißt du, das hat so den Kreis geschlossen. So.
Boah, Wahnsinn.
Abgefahren.
Ja, das war krass. Ja.
Nee, aber also rückblickend zu dem Mann und seiner Frau, die da jetzt wohnen, ich finde, die machen das sehr gut, weil also die haben zum Beispiel auch, ich glaube, ich war auch im Zuge von der Doku, dass die Angehörigen alle dahin gefahren sind und so zusammen Abschied genommen haben. Die haben da so Rosen abgelegt und so. Und das war für die auch, glaube ich, eine gute Sache. Und also die haben da Pferde und so. Also es ist total idyllisch und die haben das auch erst danach erfahren. Also wollen sie es dann trotzdem nehmen? Es ist auch sehr, sehr doll günstig. Und dann, naja, aber also ich finde, sie gehen sehr gut damit um und habe jetzt nicht das Gefühl, dass sie sich damit so profilieren wollen oder sowas. Obwohl ich glaube, dass es schwierig ist.
Ja, ich meinte auch nicht so, dass sie sich damit profilieren wollen. Das war gar nicht so mein Gedanke, sondern viel eher, dass ich glaube, es gibt ja verschiedene Umgangsformen damit. Ja, und das ist ein Angriff nach vorne und das ist halt irgendwie so eine, auch sagen wir mal, sehr aktive Herangehensweise, um sowas irgendwie auch so ein Stück weit zu bewältigen, ne? Und auch für sich selbst vielleicht auch einen Strich darunter zu ziehen.
Ja.
Wenn ich da wohnen würde, würde ich das als meine Aufgabe empfinden, da irgendwie so gut wie es geht Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, das ist eben der Punkt. Willst du dir diesen Schuh anziehen, weißt du? Das ist so die Frage.
Ja, das stimmt natürlich. Da ziehst du dir einen Schuh an, der dir vielleicht auch zu groß ist. Aber ich würde mir zumindest denken, zumindest sowas ermöglichen, was Emily gerade gesagt hat, ne? Der Familie, oder den Familien so einen Ort geben, so einen Abschied ermöglichen, sowas, ne? Das würde ich schon als meine Aufgabe empfinden, moralischer Art tatsächlich.
Ja. Also ich finde das auch gut, dass sie das machen, ne?
Ja, total.
Ob man das selbst könnte, ist so die Frage, ne?
Ja, spannendes Ding auf jeden Fall und tatsächlich mir vollkommen unbekannt. Also insofern hast du heute tatsächlich eine gute Auswahl getroffen.
Ja, ich hoffe, ich habe das so einigermaßen, also es war wirklich nicht ohne, das so aufzubereiten. Ich hoffe, das war für jeden, der da zuhört, gut verständlich und ich habe...
Also, das hast du mega gemacht.
Ja.
Wir haben es verstanden, werden das die Leute draußen auch verstanden haben. Also
ich fand das,
mach dir da mal keine Sorgen.
Ja, und ich fand das super spannend, ne? Also zwischendurch hatte ich das Gefühl, dass wir ein bisschen zu viel dazwischen quatschen.
Voll,
und, haben wir auch. Sozusagen, wie soll man sagen, wir den Spannungsbogen hart zerrissen haben an vielen Stellen, was mir total leid tut. Aber trotzdem war so dieses häppchenweise Spannung aufbauen durch unser Zerreißen irgendwie auch sehr spannend.
Ja, doch.
Für mich irgendwie zumindest.
Habe ich auch so empfunden. Also, es hat mir sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also,
das ist die Hauptsache tatsächlich.
Total. Also, ich.
Also wenn du das Gefühl hattest, dass wir dich nicht zu sehr rausgebracht haben, dann ist das die Hauptsache.
Nein, ich habe mich so gefreut, euch den Fall zu erzählen, weil ich mir schon dachte, also wenn ich den nicht kenne, also das klingt jetzt auch wieder in hohen Worten von mir selber gesprochen, aber also ich kenne wirklich die bekanntesten Fälle und so schätze ich dich auf jeden Fall auch ein. Und so in dem Ausmaß habe ich noch nie davon gehört und ich finde das eigentlich eine Schande, dass man den Fall nicht kennt, weil da so viele Menschenleben dranhängen.
Voll.
Das Coole ist, dass wir dann hier in der deutschen True Crime Bubble hier auf jeden Fall so eine kleine Perle an Land gezogen haben.
Total.
So mit der Folge, ne? Das ist ja mega.
Ja, wie gesagt, ich denke auch, dass wir dich hier und da so ein bisschen zu oft unterbrochen haben. Das tut mir auch leid. Aber uns hat da manchmal auch so ein bisschen die Euphorie beim Zwischenschweifen gepackt, ne? Und,
das ist voll okay.
Aber du hast das trotzdem top gemacht, du hast dich nicht verunsichern lassen und wie gesagt, für uns ist am wichtigsten immer, dass der Gast sich wohlfühlt und wenn das geklappt hat, dann sind wir sehr froh darüber.
Ja, ist wahrscheinlich auch ein Zeichen, so dass man halt merkt, so man ist auf einer Wellenlänge, man kann miteinander gut auskommen, so dann werden wir vielleicht schon mal ein bisschen überschwänglich mit dem...
Das kannst du auch als Kompliment an dich nehmen, weil das ja irgendwie auch heißt, so wir haben das, also wir sind dir gefolgt, du hast uns irgendwie zu Gedanken angeregt und wir hatten so das Gefühl, wir können auch mal dazwischen grätschen, so das ist... ja, nimm es als Kompliment.
Mega. Genau. Ja, ich finde es auch sehr cool, tatsächlich, dass ihr immer so in die Tiefe geht. Also ich finde, es ist nicht selbstverständlich. Die meisten, die fassen halt die Kerninfos zusammen. Und das kann jeder, aber so in die Tiefe gehen, so sich auf ein Gespräch einlassen über einen Fall, der in einer gewissen Weise so weit weg ist von der eigenen Lebensrealität, das ist schon auch. Also wenn man da mal...
Wir versuchen es, ne? Also wir versuchen es zumindest. Ja.
Gelingt euch sehr gut. Ich gebe hier Komplimente zurück.
Dankeschön.
Danke sehr. Ja, also ich muss sagen, also auch mal Selbstkritik walten lassen. Es gab auch schon ein, zwei Folgen, wo ich die Aufnahme selber als relativ zäh empfunden habe, weil ich bei der Recherche dachte, dass wir bestimmt eine bessere Diskussion rauskriegen würden, als es dann im Endeffekt war. Manche Fälle fühlt man einfach auch dann doch nicht so, ne? Aber du hast schon recht, ich glaube auch zum 95% gelingt uns das und ja, wir sind halt dann auch wieder so, wenn man es dann in dem Moment irgendwie nicht so rüberbringen kann, wir können halt nichts irgendwie vortäuschen oder skripten, ne? So, dann ist es halt so. Also wir sind halt 100% ungefiltert und authentisch so.
Du hast es ja beim Einstieg gesehen, ne? Wir haben jetzt einfach irgendwie losgelegt, ohne jetzt...
Ich habe die größte Scheiße erzählt, die jemals hier auf diesem Podcast-Kanal erzählt wurde zum Einstieg und ja, jetzt sind wir hier gelandet.
Also das Ding ist, was ich aber auf jeden Fall oft habe, ich weiß nicht, Fabian, wie es bei dir ist, dass wenn ich die Folgen nochmal höre, mir halt einfach nochmal andere Fragen oder Aspekte oder sowas auffallen und mir ich so Sachen unausgesprochen finde ich so schlimm dann eigentlich.
Ja, das nervt mich auch. Ich hatte das jetzt ja auch, weil nach der Blade Runner-Folge, der ja ein, zweimal die Kritik kam, dass wir da nicht auf diesen Femizid-Aspekt genug eingegangen sind und auch Oscar Pistorius zu viel Raum gegeben haben. Und klar, haben wir dem den Raum gegeben, nicht weil wir den cool finden, sondern weil das halt irgendwie zur Frage des Warum dazu gehört hat, ne? Und dass wir dann nicht explizit auf diese Femizid-Terminologie eingegangen sind, das fällt dann halt schon mal hinten runter, weil halt nichts geskriptet ist. Und klar, denkt man dann im Nachhinein schon mal, okay, da hätte man es noch mal trennschärfer benennen können oder so, ne? Aber das ist eben die Herangehensweise, die wir haben, dass wir eben ein freies Gespräch führen und dass da manchmal eben dann, genau wie du sagst, Fragen oder Theorien dann auch im Nachhinein auftauchen, die man so beim ersten Mal vielleicht nicht unbedingt im Kopf hatte.
Ja,
da würde man sich theoretisch wünschen, dass es so in manchen Fällen irgendwie so dann mehr Klarheit gibt oder neue Sachen rauskommen und ihr dann irgendwie die Gelegenheit habt, so eine Update-Folge zu machen, wo ihr dann noch die restlichen Theorien loswerdet.
Ja, es gibt so ein, zwei Fälle, die quasi nach einer Update-Folge schreien, weil es da neue Ereignisse gibt, aber immer noch nicht genug, als dass man es machen könnte. Also ich warte noch drauf, dass es möglich wird. Es gibt ja einer unserer ersten Fälle, diese Delphi-Morde, wo die beiden toten Mädchen quasi den Mörder so fotografiert und auch seine Stimme mitgeschnitten haben, so auf so einer Aussichtspunktbrücke.
So übel, ja.
Und da bewegt sich ja seit einiger Zeit vieles, aber immer noch nicht genug oder es ist noch kein Abschluss gefunden, dass man da eine Update-Folge zu machen kann.
Anderes Beispiel zum Beispiel, wenn P. Diddy es endlich zugegeben hat, dann machen wir auch zu Tupac-Folge, die ja noch nicht öffentlich ist, auch ein Update, so viel steht auch fest.
Ja, genau. Ja, aber wie schon Daniel gesagt hat, du hast das auf jeden Fall toll gemacht und ich hatte auch zwischendurch ein, zwei Mal ein schlechtes Gewissen, dass wir dich, glaube ich, rausgebracht haben durch unsere Abschweifung. Wenn es dann nicht so war, dann ist das umso schöner.
De facto hast du auch immer wieder souverän weitergemacht. Also das muss man auch so sagen. Ich hätte wahrscheinlich 98 Mal den Faden verloren.
Und wie gesagt, deswegen Leute, wenn ihr das Gefühl habt, dass wir sie ein, zwei Mal rausgebracht haben, seid gnädig zu ihr und seid gnädig zu uns. Das war einfach so, wir waren dazu voreilig und wie gesagt, ich verlinke das Insta-Gesangsprofil der jungen Dame. Ihr müsst da versprechen, dass ihr da mal reinhört und Liebe da lasst, weil ja gerade so talentierte Leute mit einem Hobby, für das sie brennen, die müssen einfach auch unterstützt werden.
Ja. So sieht's aus.
Dankeschön.
Stichwort Insta natürlich auch bei uns. Folgt, wenn ihr das noch nicht tut, und liked die Posts, denn das, oder kommentiert auch die Posts, denn das verschafft uns auch Sichtbarkeit. Ne? Also wenn ich da manchmal sehe, so keine Ahnung, so und so viel 1000 Leute haben dann irgendwie die Posts gesehen und weiß ich nicht, 5% haben dann Like dagelassen, dann ist das cool, das aber helft uns zu mehr Sichtbarkeit, liked einfach ein bisschen mehr. Ich weiß, das ist nervig, wenn irgendwie so Content Creator immer zu sowas aufrufen, liken und kommentieren, aber das hilft einfach für die Sichtbarkeit extrem.
So ist es.
Sichtbarkeit ist noch ein Thema, zu dem ich was sagen möchte, und zwar habe ich gefragt, ob ihr Bock habt, dass wir nach München kommen live. Das hat natürlich den Hintergrund, dass wir so ein bisschen gucken, wo wir dieses Jahr live gehen können. Und München ist da so ein bisschen eine Möglichkeit dieses Jahr. Es sieht ganz gut aus, aber wir haben eine andere Idee und wir möchten so ein bisschen hören, was ihr davon haltet. Und zwar hören wir immer wieder, wenn wir irgendwo live sind, dass viele von euch sagen, ah, da kann ich nicht hinkommen, das ist zu weit. Wann tretet ihr mal hier und hier auf? Und wir möchten natürlich so viele wie möglich von euch mitnehmen und
haben deswegen gedacht, wir machen einen Flug zum Mond gemeinsam. Exklusiv, nur mit Entschuldigung.
Diesmal nicht mit Katy Perry, sondern mit Fabian und Daniel.
Nee, weißt du, sorry, das war jetzt quasi nur die Retourkutsche, Fabian, ich wollte dich auch mal rausbringen. Ich finde, du hast jetzt zu viele Worte am Stück geredet.
Ja, das tut mir auch leid. Ja, das tut mir sehr, sehr leid. Nee, also wir fliegen natürlich nicht zum Mond. Wir dachten an einen, ja, quasi Online-Live-Abend. Also, ja, wir könnten das über Insta machen, über Insta-Live, aber das ist natürlich sehr, sehr uncool. Dann müsstet ihr die ganze Zeit an euren Handys sitzen. Wir wissen noch nicht, welche Plattform wir nutzen würden. Das könnte über YouTube laufen oder über Twitch, dass ihr es ganz normal auf dem Bildschirm verfolgen könnt. Aber so einen interaktiven Online-Live-Abend. Also wir würden einen Fall vorbereiten, den ihr dann auf euren Endgeräten überall in Deutschland gucken könnt oder natürlich wo auch immer ihr seid, sodass jeder uns mal live sehen kann. Ihr könntet interaktive Kommentare schreiben, auf die wir dann eingehen und ja, so hätten wir quasi ein Live, das wirklich jeder aus der Community wahrnehmen kann. Was haltet ihr davon?
Also ich zumindest bin saumäßig aufgeregt, wenn ich mir das so vorstelle.
Ja. Aber ich finde es irgendwie cool, weil dann hat man wirklich die Möglichkeit, jeden abzuholen, weil es ist natürlich blöd, ne? In manche Gegenden kommt man einfach nicht oder schwierig und so könnte dann jeder vor seinem Fernseher sitzen oder vor seinem Rechner und könnte live dabei sein mit einer Tüte Chips, mit, weiß ich nicht, einem Getränk der Wahl und dann einfach Kommentare in die Tasten hauen, uns Fragen stellen. Man hätte einfach so einfach die Möglichkeit, wirklich viele von euch zu erreichen. Ich glaube, das ist eine coole Idee.
Ich finde es cool. Ja,
finde ich auch.
Vielleicht auch ein bisschen so eine Wohnzimmeratmosphäre, dass man das Gefühl hat, man sitzt mit euch auf der Couch. Das finde ich, glaube ich, auch ganz cool.
Genau.
Ja.
Genau. Und klar, man hätte dann auch das Problem gelöst für Leute, die jetzt sagen, okay, ich habe jetzt nicht unbedingt das Geld übrig, ein Ticket zu kaufen. Das wäre dann halt dementsprechend online umsonst. So, dann kannst du dir das halt angucken oder nicht. Genau. Ne? So, jeder entscheidet halt, was er macht. Und jeder hat halt dann die Möglichkeit, es mal zu sehen oder mal live dabei zu sein.
Ja, und es gibt ja auch Leute, die sich nicht so wohlfühlen in Räumen mit so vielen Menschen oder es ist einfach nicht möglich, wenn man zum Beispiel alleinerziehend ist oder sowas und dann hat man trotzdem die Möglichkeit.
Genau.
Sehr, sehr guter Punkt. Vielleicht Leute, genau, die soziale Ängste, soziale Phobien haben, die dann auch einfach die Möglichkeit haben, ja, das ist, ja. Also lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet und habt ihr vielleicht Erfahrung damit, welche Plattform würdet ihr bevorzugen? Also YouTube oder Twitch sind jetzt so die zwei Sachen, die mir so in den Kopf gekommen sind, die jeder auch nutzen kann. Also jeder könnte ja auch Twitch nutzen, ohne sich da zu registrieren oder sich oder das zu bezahlen. Also das ist eine kostenlose Plattform. Und YouTube nutzt ja sowieso fast jeder, denke ich.
Yes, ja.
Habt ihr noch was mitgebracht? Habt ihr noch irgendwelche Kategorien für uns für heute?
Emily, hast du ein Dislike, ein One Love, ein Was wäre wenn? Irgendwas Spontanes?
Boah, das ist jetzt Daniel, schwierig.
Daniel hat ja schon One Love rausgehauen. Der hat ja schon die Kassiererin gelobt, die ein bisschen ja, Ruhe in den Alltag bringen und nicht so hektisch mitgehen.
Ja, die sind das, was der Fußballtrainer früher in der Kabine zu mir sagte. Leute, was soll das? Mach doch mal so wie Daniel. Einfach mal den Ball draufhalten. Ich frage mich bis heute, ob das jetzt ein Kompliment war oder ein Vorwurf.
Vielleicht,
weiß man
ja,
nicht.
Vielleicht was ganz Kitschiges. Also One Love hätte ich die Blutrausch und Fabian und Daniel-Familie vielleicht. Also ich finde die Community sehr, sehr toll und vielleicht auch mal so ein Dankeschön an euch, also dass ihr sowas möglich macht. Ich meine, ich kenne sonst keinen Podcast, wo man einfach so als quasi normales Mitglied, der sonst immer nur, das sonst immer nur zuhört, auch mal die Möglichkeit bekommt, mit euch zu reden. Das ist eine riesengroße Ehre und es war sehr, sehr schön.
Das ist für uns auch immer ein totales Dankeschön. Highlight. Wir lieben das. Dankeschön. Das ist einfach auch cool. Dann, ja, wie gesagt, so einzelne Leute von euch kennenzulernen, ne, und so ein bisschen so ein Vorgespräch zu führen, dann gucken, wie präsentiert ihr die Fälle. Das ist für uns auch immer ein echtes Highlight auf jeden Fall.
Voll.
Ja.
Und halt auch wild. Also voll und total crazy. Das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, dass wir so, keine Ahnung, halt dann mitbekommen, wo wir überall gehört werden, von wem wir gehört werden und sowas und so. Und ja, das ist halt total cool. Also wir lieben diesen Austausch. Also wir machen das total gerne, ja.
Ja. Deinen Heimatort haben wir vorher auch noch nie gehört, den verbinden wir jetzt auf jeden Fall mit dir und dieser Folge. Das ist
safe.
Hätten wir wahrscheinlich, hätte ich diesen Ortsnamen in meinem Leben niemals gehört, wenn du nicht hier gewesen wärst. Ach ja.
Fabian, wie ist denn bei dir? Hast du irgendwas mitgebracht?
Nee, mein One Love ist, dass ich die Grippe hinter mir habe diese Woche, die hat mich wirklich, wirklich hart zerlegt. Und ich hatte trotzdem Nachtschicht, also ich habe mich nicht krank gemeldet, ich war trotzdem hier, ich habe die Nächte trotzdem gemacht und ja, das war alles andere als cool und sehr kräftezehrend. So habe ich dann auch heute von, weiß ich, gestern Abend um 10 Uhr bin ich so sang- und klanglos eingeschlafen, habe irgendwie bis 12 Uhr mittags gepennt oder so. Also so richtig hat der Körper sich geholt, was er brauchte. Ne? Aber ja, insofern war ich froh, dass Emily heute die Folge gestaltet hat, dass ich hier gar nichts machen musste, außer dabei zu sitzen und ab und zu mal doof zu reden.
Sehr gut. Ja, vielleicht noch an alle Studenten da draußen. Dislike ist Klausurenphase, aber wir schaffen das alle und nicht aufgeben und... Ja, True Crime hören hilft.
Ihr schafft das alle. Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen.
Auf jeden Fall schafft ihr das, Leute.
Wir haben es auch geschafft. Das heißt, ihr müsst das auch irgendwie schaffen.
Ja, genau so ist es. Das Gute ist, es ist irgendwann vorbei.
Ja, ich habe manchmal noch so, ich habe manchmal so Albträume. Kennt ihr das?
Ja, also, oh mein Gott, ich kenne das.
Ich träume manchmal das relativ häufig, dass das irgendwie, keine Ahnung, irgendwas an meinem Abitur nicht anerkannt wird.
So, dass
wird.
Du im Nachhinein dann nochmal irgendwie
und,
so komplett
und dass ich, Reset dass ich noch mal, dass ich, genau, dass ich nochmal mein Abi nachholen muss und dann irgendwie so in der Schule sitze. Also ich jetzt so in so einer 13. Klasse, das ist grausam.
Horrorvorstellung, wirklich schlimm.
Absoluter Horror, ja, absoluter Horror.
Das ist wirklich schlimm. Und was noch hinzukommt, aber es wäre jetzt wieder ein riesen Abschweifthema, jedes Studium, jeder Studiengang hat ja immer so einen Endgegner. So, ne? Eine Prüfung, vor der alle Angst haben oder sowas. Ne?
Statistik. Bei mir war
es auch Statistik, ja.
Und das Geile war, Statistik war wirklich so, weil ich ja auch mathematisch so ein absoluter Oberloser bin. Das war wirklich so der absolute Endgegner. Ich habe es so lange vor mir hergeschoben und immer hergeschoben. Und dann irgendwann musste ich Statistik schreiben und dann habe ich nur 2 Tage gelernt mit einem Bekannten, der Statistik-Tutor war und hatte irgendwie die drittbeste Klausur im Jahrgang.
Ja, siehst du mal, ein Naturtalent.
Ja, ja. Das, und dann fragst du dich, warum habe ich das so lange vor mir hergeschoben? Ne?
Ja, ja. Ja, das ist nämlich das große Problem. Ich glaube, viele Leute im Studium, da habe ich mich neulich noch mit jemandem drüber unterhalten, schieben das immer so auf. Die schieben das auf, ja, und ja, auf und auf und dadurch entsteht quasi eine riesige Klausurangst und eventuell besteht man die erste Prüfung nicht, man hat nur einen Zweitversuch oder irgendwie sowas, ja. Und danach ist sozusagen alles verloren, ja. Also diese Situation gibt es ja und das sollte man nicht tun. Das ist, glaube ich, so eine Lehre
fürs Leben. Das ist generell eine Lehre fürs Leben, jetzt nicht nur aufs Studium bezogen, sondern auf eigentlich jeden Bereich. Das ist mir in so vielen Bereichen aufgefallen, auch bei allen schlechten Dingen, die ich erlebt habe. Die schlimmsten Sachen, die Ängste, die man sich in seinem Kopf ausmalt, sind nie so schlimm wie die Realität. Ja, also die Realität ist, andersrum, die Realität ist nie so schlimm wie das, was man sich in seinem Kopf ausmalt.
Das war jetzt richtig demotivierend gerade.
Ja. Ich meinte es andersrum. Ich meinte es wirklich andersrum. Ich meinte so, man macht sich so viele Ängste und man schafft sich diese Horrorszenarien selber und die Realität ist im Prinzip
ist am Ende
eigentlich
nicht
so
schlimm. Ja, nein, ja. Ist, ja, es genau. ist es auch nicht. Ich meine, es gibt andere Dinge, die kommen dann plötzlich und du denkst, oh shit, was ist jetzt hier für los? Was ist heute für ein Tag und so? Aber es ist de facto so. Also die meisten Dinge sind okay. Ich kann verstehen, dass viele Sachen richtig ätzend sind. Zum Beispiel, da habe ich ein fettes Dislike. Ich finde Assessment Center total ätzend. Und ich habe es noch nie verstanden, warum, also die Sinnhaftigkeit von Assessment Centern, diese seltsame Form der 24-Stunden-Beobachtung, es geht ja teilweise über mehrere Tage, finde ich total daneben. Also verstehe ich nicht, habe ich noch nie verstanden. Und sowas zum Beispiel, da machst du das, strengst dich an, irgendwie musst du selbst sein, hast dich Ewigkeiten drauf vorbereitet und am Ende hat es geklappt oder hat es nicht geklappt und neben dir schwitzen noch 30 andere so ungefähr. Und das sind schon die Glücklichen, die sich von, keine Ahnung, 100 Bewerbern durch. Das ist alles Käse, alles total nervig, ehrlich gesagt. Also sowas braucht die Welt nicht, finde ich.
Ja. Das sind auch immer so Sachen, die haben sich dann irgendwelche, weiß ich nicht, schlauen Wissenschaftler ausgedacht. So,
Wirtschaftspsychologen.
Ja, wie findet man den besonders motivierten Arbeitnehmer raus, der irgendwie teamfähig ist und doch Führungsqualitäten mit sich bringt, ne? Der reißt der in Gesprächssituationen die Führung an sich, was macht der, hat der pragmatische Lösungswege, was macht der und so weiter. Ja, das ist auf jeden Fall eine Scheißsituation.
Ja.
Und sagt auch meistens relativ wenig aus, so weil natürlich allen klar ist, dass man da gerade in der Beobachtungssituation ist.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Ja.
Ja, ich habe kein Dislike. Wie gesagt, mein One Love ist, dass ich wieder gesund bin. Dislike habe ich keins mitgebracht.
One Love ist auch immer besser. Ist positiver, ne?
Ja, auf jeden Fall. Musikalisch könnte ich jetzt viel erzählen, weil ich die Woche sehr viel prägende Musik gefunden habe tatsächlich, aber das würde, glaube ich, zu weit führen.
Oh, ich habe was Neues, womit wir aussteigen können. Ein Experiment, okay. Es ist bei mir ein kulinarisches. Und dann ist aber auch Schluss mit unseren Labergehen für heute, ne? Also, folgende Situation, Fabian. Ja, ich werde aber darüber berichten, okay? Du weißt ja, ich mache diese Wraps mit körnigem Frischkäse ganz gerne, ne?
Sehr geil, ja, mache ich auch sehr
pass
gerne.
Auf, jetzt, ja, aber bitte, falls du es ausprobiert hast, verrate noch nichts. Mein Plan für die nächsten Tage ist, ich mache aus diesen Dingern eine Pizza.
Okay, ich verrate nichts.
Okay. Das kann halt auch fatal in die Hose gehen, ja, wenn das irgendwie so zu einer Masse wird. Ich weiß es nicht, ich lasse es auf mich zukommen, ich werde berichten. Eventuell mache ich ein Foto. Soll,
ja, bitte im Namen der Community, ich hätte gern ein Foto in der Story.
Ja.
Okay.
Okay, es gibt ein missratenes Pizza-Foto, wenn dann.
Ah, jetzt hast
oder natürlich. Nein, oder ein gutes, wenn er es schafft. Man weiß es nicht, denn ich will ja nicht spoilern. Ja.
Jetzt habe ich irgendwie Hunger mitten in der Nacht, sowas aber auch.
Tja, dann bleibt mir nicht viel übrig, als mich zu bedanken für diesen wunderbaren Abend mit euch beiden. Das war wirklich sehr, sehr schön. Emily, vielen Dank fürs Vortragen. Daniel, danke, dass du einfach du bist und wieder mal mit deinem geilen Schnurrbart mich hier auf Kurs gehalten hast.
Danke, man tut, was man kann.
Euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören natürlich. Danke, dass ihr so geil seid und unsere True Crime Family seid und auch im neuen Jahr uns wieder begleitet und die Treue haltet. Wir wissen das wirklich unglaublich zu schätzen. Und ja, lasst mal hören, was ihr von so einem virtuellen Live-Abend halten würdet. Also ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte.
Auch von mir vielen lieben Dank, Leute, und Emily, cool rübergebracht, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen lieben Dank, viel Spaß und viel Erfolg bei allem, was du machst.
Dankeschön, das ist sehr lieb. Ciao. Gute Nacht.